Lieber Lin, was ist denn eigentlich dein Lieblings-ABBA-Song?
Mein Lieblings-ABBA-Song? Spillways von Ghost.
Oh, okay.
Hast du den mal gehört? Weil der ist richtig ABBA-Metal.
Ja,
das
ja.
Ist richtig ABBA-Metal. Ja.
Guter Pick. Ich bin mal Brückenbauer. Pass auf. Ich war gestern in Hamburg in der Fabrik.
Ja.
Auf der Show von Don Broco und Sleeping with Sirens. Wir haben ja vor der Winterpause drüber gequatscht. Ocean Grove Support, richtig feines Ding gewesen. Alle drei Bands auf jeden Fall überzeugt. Und der Frontmann Kellen Quinn hatte, ich sag mal, unser heutiger Gast hatte die Ehre, schon mal was mit dem zusammen zu machen. So. Und unser heutiger Gast hatte auch vor kurzem ein Interview, was ich mir vorhin noch mal reingezogen habe, zur Vorbereitung zumindest ein Teil davon, und hat, glaube ich, gerade besagte Frage auch schon beantworten dürfen. Lieber Jules, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja, stimmt. Doch. Also erstmal hi, ich bin Jules.
Hi.
Ich wusste jetzt nicht, wie ich einsteigen soll.
Alles gut.
Aber genau, ich wäre eh fast dazwischen reingesprungen, weil ich wollte schon sagen, ey, yo, der Song, der Song nicht, die Frage habe ich auch schon bekommen. Aber ja, ich meine, ABBA ist voll geil, aber so richtig aktive ABBA-Hörer bin ich dann irgendwie auch nicht.
Nee, same.
Gebe ich offen zu.
Das Ding ist, gestern bei der Show zwischen Don Broco und Sleeping with Sirens lief einfach durchgängig ABBA. Also ich habe einfach die komplette Best-of von ABBA gespielt. Alle Leute haben das ultra gefeiert. Also du hast auch die ganze Zeit so tanzende, also auch so Paartanz und so. Das war ein sehr schönes Bild, muss ich sagen.
Geil.
Und als ich dann vorhin das Interview, ich glaube, das war ESC Kompakt oder so.
Ja, genau, die waren's.
Genau, dachte ja. Ich nämlich, boah, ey, das ist eine Brücke, lieber Lin, die muss ich heute Abend mal mitbringen. jetzt habe ich aber bis hier noch nicht mal verraten, Jules, wer du denn eigentlich bist und was das alles soll. Du vertrittst, sage ich mal, höchstpersönlich heute deine Band, nämlich Lonely Spring.
Genau.
Und vielen, vielen Dank, dass du hier bist und vielen, vielen Dank, dass du vor allen Dingen so spontan in den Podcast reingesprungen bist. Wir sind ja ein Podcast, der sich damit rühmt, auch besonders transparent damit zu sein, dass es hier und da auch mal hinter den Kulissen etwas chaotisch sein kann. Ich glaube, das ist aber bei jeder Medienproduktion so. Wir hatten eigentlich einen anderen Gast angedacht, der es dann leider doch nicht geschafft hat, aber höchstwahrscheinlich dann in einer der nächsten Folgen. Verraten jetzt aber nicht, wer es ist. Und dann habe ich gestern Abend nämlich auf dem Weg nach Hamburg die Idee gehabt, hey, eigentlich könnten wir doch mal ganz frech bei Lonely Spring nachfragen. Hab dann bei euch in die Instagram-Nachrichten
ja, sehr gut.
Euch mal schnell bombardiert, ja, und von dir dann Feedback bekommen, dass das klappt. Finde ich super geil. Und warum das so toll ist, ist nämlich, ihr seid beim Vorentscheid vom Eurovision Song Contest für Deutschland am Start. Und der ist nämlich am 3. März, wenn ich
genau.
Das richtig in Erinnerung habe.
Ja, 3. März. ARD
genau.
Und so weiter. 22:20 Genau. Schaut ihr ein.
Voting für Lonely Spring? Kann man da voten für? Ist das ein Voting?
Ja, klar.
Ist auf jeden Fall ein Voting. Ist quasi die Mütter aller Votings. Also,
darum geht's doch, Mensch.
Genau, das ist ja das große Ding beim ESC. Voting.
Ja. Herr, ich gucke mir immer nur das an, was beim Finale passiert, und auch nur das Lustige. Das ist das Problem bei mir.
Aber da kann aber man ja auch voten beim Finale.
Ist ja, genau. Aber ich habe irgendwie gedacht, irgendwie Jury und sowas. Da war auch letztes
Jahr
irgendwas
gibt's mit beides. Jury. Beides, ja.
Boah, ja, siehst du, ey, ich lerne hier wieder nur dazu.
50-50 quasi ist es. Glücklicherweise, ja. Weil sonst gäbe es auch ganz, also gut, man sollte ja nicht so haten, aber dieses Jahr gibt es ja auch Schlager. Und ich hoffe mal so ein bisschen, dass der dann bei der Jury durchfällt. Aber
okay, da kommt die erste Spitze schon, sehr gut.
Naja, also grundsätzlich sind ja alle Artists, habe ich mega großen Respekt davor, außer eben vor einem. Aber das liegt auch ein bisschen daran, was der so in der Vergangenheit alles so von sich gegeben hat. Also es hat eher so politische Gründe tatsächlich bei mir.
Ja, okay. Ja, verstehen wir. Gehen wir vielleicht im Detail später nochmal drauf ein, vielleicht auch nicht, wie auch immer. Ich glaube, alle wissen schon mal Bescheid, worum es geht.
Ja, genau. Ich glaube auch.
Und genau, alle unsere Zuhörenden, die hoffentlich vor dem Freitag, nämlich also am Release dieser Folge, nämlich der Mittwoch vor dem Freitag, reinhören, werden nämlich dann entsprechend auch vorgewarnt sein, dass, lieber Jules, wenn sie dich denn sympathisch finden, hoffentlich dann entsprechend auch für Lonely Spring anrufen werden. Oder voten werden, wie auch immer man das heutzutage macht. Ich komme noch aus einer Zeit, wo ich bei DSDS in der ersten Staffel irgendwo angerufen habe. Ich weiß nicht, ob man noch irgendwo anrufen kann oder ob das mittlerweile
kann man immer noch, ja. So. Kann also man echt geht beides. Mittlerweile ist es, es ist tatsächlich zum ersten Mal so, dass es auch ein Online-Voting gibt. Das gab es bis vor diesem Jahr auch noch nie. Crazy. Da musste man wirklich noch anrufen und SMS und so. So oldschool. Aber kann man immer noch. Aber dieses Mal kann man auch online voten. Und das Voting geht sogar schon eine Woche vorher los. Also wenn der Podcast raus ist, kann man schon zu diesem Zeitpunkt auch online für uns stimmen, wenn man will.
Geilo. Guck mal, ey.
Steht dem nichts im Wege, würde ich sagen. Also direkt voten, wenn man es hört.
Genau, aber erstmal, ey, wir haben, Leute, erstmal reinkommen.
gleich wir haben ja gleich schon alle zum Voting zwingen.
Genau.
Keine Ahnung, wer da überhaupt ist, aber ja, ich werde ihn voten.
Pistole auf die Brust und los geht's.
Quasi. So kennt man uns. Wir haben tatsächlich beim letzten Mal den Hinweis darauf bekommen, aber ich glaube, das war sogar noch vor der Folge, nämlich ob wir denn bitte unbedingt über die Linkin Park Single, über Lost gesprochen haben, täten, was wir im Endeffekt leider nicht gemacht hatten, weil wir ja sehr viel Zeit auch mit dem lieben Thilo und seinem Abschied, das ist ja die erste Folge jetzt nach Thilo und die erste Folge mit Jules.
Ich bin jetzt quasi immer dabei, gewöhnt euch.
Herzlich willkommen.
Ich bin jetzt der Thilo-Ersatz.
Deswegen steigen wir doch da mal ein. Ich weiß nicht, Jules, hast du die Single zufällig gehört?
Ja, habe ich schon gehört, klar. Also, oder soll ich gleich so meine Meinung dazu sagen? Oder
ja, gerne.
Das ist meine Meinung, aber also grundsätzlich bin ich einfach schon immer einfach riesengroßer Chester-Fan gewesen und deswegen haut mich immer alles vom Hocker, was der so gemacht hat. Und also meine Meinung ist da auch so ein bisschen eingenommen deswegen. Ich finde es voll geil, aber ich fand immer alles geil. Ich fand auch zum Beispiel Heavy und dieses ganze One More Light Album und alles auch geil, auch wenn es viele Leute nicht geil gefunden haben. Ich finde halt, mir geht's halt oft mehr um die Musikrichtung, also nee, umgekehrt, mir geht's oft weniger um die Musikrichtung, die eine Band so macht, sondern um das, wie halt die Songs geschrieben sind und funktioniert, sind es coole Lyrics, irgendwie kommt das Feeling bei mir an oder nicht und keine Ahnung. Und deswegen finde ich es nice, ja. Aber ich werde auch für immer alles nice finden, was Chester, glaube ich, jemals so gemacht hat.
Das ist ja ein Ding, was irgendwie zum 20-Jährigen von Meteora eigentlich hätte damals mit dabei sein müssen oder sollen können. Mike Shinoda hatte jetzt in einem Interview gesagt, dass das wohl der Song Nummer 13 war und es sollten dann aber nur 12 sein und dann ist er quasi rausgeflogen, weil er einen gewissen Numb-Vibe hatte. Ich muss allerdings gestehen, ich habe den Numb-Vibe gar nicht so gespürt. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass er sogar viel moderner klingt als Meteora klang.
Die Frage ist natürlich auch, ob der jetzt einfach so rausgebracht wurde, wie er schon war, oder ob der nochmal drüber gemixt worden ist. Keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht.
Ja. Lustigerweise irgendwie vorgestern mich dann nochmal durch so ein paar Linkin Park Videos durchgeklickt, auch aufgrund von Lost quasi nochmal. Bin irgendwie auch nochmal, also ich mag den Song tatsächlich sehr, sehr gerne. Meteora ist ja so ein Album, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, Mike, wenn du dich erinnerst. Das war mein allererstes Album, was ich mir als CD gekauft habe, mit 13, 14 oder so, glaube ich. Und dann habe ich mich nochmal durch Linkin Park Videos geklickt, habe auch so ein paar Live-Dinger und bin dann irgendwie wieder auf diesem Collision Curse von Jay-Z und Linkin Park auch länger.
Das war auch geil.
Also da habe ich auch gesagt, so, war ja auch so gerade, war das davor oder danach Meteora? Ich glaube, das war nach Meteora, oder?
Das war danach, glaube ich, ja.
Ja,
ich glaube, es war dann auch. Ja, klar. Ja. Klar, da war ja Numb, Encore und so.
Ja, stimmt. Ja, und fand ich wild und hab gedacht, so, warum gibt's das eigentlich nicht mehr? Warum hat's das nicht nochmal irgendwie gemacht, so eine Aktion? Fand ich halt geil. Gibt auch die komplette Live-Show irgendwie in Clips auf YouTube davon. Und keine Ahnung, ich finde das, also bei den Fans im Publikum siehst du weniger so dieser Kulturschock, sondern vielmehr bei Jay-Z eigentlich. Wenn du ganz darauf achtest, siehst du, wie er da sich ist. Was geht hier ab, Alter? Was mache ich hier eigentlich?
Aber ich finde das Geile bei Jay-Z, da gibt es so eine Behind-the-Scenes-Doku oder so eine Making-of von dem ganzen Ding. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Und ich finde es so geil, weil dieser Typ, ich meine, dass das ein talentierter Rapper ist, über das, glaube ich, das ist was einfach feststeht. Aber mit dem Making-of-Video so im Hintergrund, da dachte ich mir auch so, boah, das ist schon einfach ein crazy Typ, kommt da rein, gefühlt kennt den Song nicht und macht so, nee, ich mache das jetzt einfach, weil ich kann es eh auf einmal und mach einfach irgendeinen Scheiß, was voll lit ist und denkst so, okay, whatever. Der hat's halt drauf. Ja. Was irgendwie auch lustig ist, ist, dass, weil du erzählt hast, dass das deine erste eigene CD war, die du gekauft hast. Und bei mir war es tatsächlich auch bei alle drei, also Meteora, Hyper Theory und Collision Course, waren die ersten CDs, die ich besessen habe, allerdings nicht nicht gekauft, aber sondern schwarz gebrannt. Aber es waren trotzdem die ersten CDs. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich war beim Italienurlaub. Ganz klassisch.
Ja, ja.
Illegal.
Keine Sorge, wow. Keine Sorge, ich bin der Bruder im Geist. Ich habe auch ganz viele solche CDs besessen.
Das ist wirklich so.
Man lernt draus.
Nachhinein. Ja, klar. Außerdem war ich ein Kind. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber mein.
Ja, hier, Eltern haften für ihre Kinder und so.
Ne? Ja, eben, ja, genau. Ist jetzt verjährt, jetzt können sie uns eh nichts mehr, so, weißt du.
Kommt schon der erste Skandal raus, guck mal.
Ja.
Amity Affliction, Jules, bei dir ein Ding? Hörst du die?
Tatsächlich früher ganz viel, weil ich großer Fan war, auch auf, glaube ich, 3-4 Konzerten. Mittlerweile verfolge ich es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wieso. Das hat sich irgendwie bei mir dann, ich weiß auch gar nicht, ob, also wahrscheinlich würde mir die Musik immer noch gefallen. Also ich habe, das Letzte, was ich verfolgt habe, war, fand ich aber auch saugeil. Tatsächlich war das, wo sie dann nur noch zu dritt, glaube ich, waren, wo die da auch diese Videos gemacht haben, die so eine krasse Story waren. Fuck, wo Feels Like Dying auch dabei war.
Ja, genau.
Fuck.
Also Pittsburgh, aber, war da auch Pittsburgh bei?
Pittsburgh war viel eher.
Das war viel eher, genau.
Das war das Album, was ich damals zerrissen hatte.
Ich wollte gerade sagen.
Das fand ich voll gut.
Fand ich es auch besser als so beim ersten und zweiten und dritten hören. Misery. 2018 kam das raus.
Und davor war ja, wo auch das mit dem Sarg, oder war davor? Wo das Sarg-Cover war oder was das war?
Genau, This Could Be Heartbreak.
Genau, das fand ich auch richtig gut. Das fand ich richtig gut. Und das war so eigentlich meine Zeit, also beziehungsweise eigentlich so mit dem, eigentlich, wie hieß nochmal, dieser krasse Hit, wo die im Kinderzimmer gedreht haben, so Let the Ocean Take Me oder irgendwie sowas.
Ah ja, Let the Ocean, das war Pittsburgh, der erste Song, glaube ich, davon. Wo die auch so ertrinken, wo langsam das Wasser steigt und das Video war so, irgendwie sowas. Ja. Oder Don't Lean On Me, also ein paar.
Don't Lean On Me, genau, weil Pittsburgh war ja der Song davor oder danach.
Genau.
Don't Lean On Me, da bin ich eigentlich so eingestiegen und dann war ich richtig großer Fan eben und war auch auf vielen Konzerten. Also was heißt viele, so 3-4 und halt dann die Festivals, die sie gespielt haben. Also ich war dann am Whitfield Force, als es noch so hieß, und da waren die dann auch am Start und so. Also da war ich schon hart dahinter, aber irgendwie hat sich das dann verloren. Ich weiß gar nicht, wieso.
Ja, hat man ja oft, ne? Also das ist so eine Band. Also haben wir auch regelmäßig im Podcast, wo dann irgendwie sagen, so, ey, krass, früher gehört, aber mittlerweile so gar keine Ahnung. Und dann hörst du einen Song und denkst so, what, warum? Warum habe ich das eigentlich? Diese Spanne dazwischen so, ne? Ich bin tatsächlich nie so richtig Fan gewesen, muss ich sagen. Meine Freundin hat mich irgendwie auf Amity Affliction gebracht damals. Ich habe die bis dato eigentlich immer so links liegen gelassen, aber auch frag mich nicht, wieso. Fand sie dann einzelne Songs gut. Ich habe dann auch einige Interviews irgendwie mit denen geführt und fand aber auch dann Misery nicht so gut und so. Aber weiß ich nicht, irgendwie mit der Zeit konnte ich mich dann doch damit einfreunden. Jetzt haben die eine neue Single rausgebracht, I See Dead People. Ist auch schon wieder sehr morbid. Irgendwie, das ist so ein Thema bei denen. Alter Vater.
Ist aber, ist gut, quasi.
Ist ein Brecher. Ist ein richtiger Brecher. Also nicht nur, weil es jetzt einfach geknüppelt ist, deswegen ist es nicht gut, aber es ist halt wahnsinnig atmosphärisch, finde ich.
Ja.
Gar keine clean Vocals drin. Also du hast so das Gefühl, dass so diese Dunkelheit, die ja irgendwie immer um diese Band auch schwebt, so auch lyrisch natürlich, dass das einfach voll eingekracht ist so in diesen Song.
Ja.
Wahnsinn.
Muss man dazu sagen, Mike, Louis Knox, dieses Feature, was da mit dabei ist, der Rapper, der da drin ist, ist ein guter Freund vom Joel Burke, glaube ich, heißt der Sänger.
Ja.
Leider in Corona verstorben, auch an Corona.
Ach,
und der wurde halt mit reingesampelt tatsächlich. Das hörst du so in so einem Breakdown-Bridge-Part quasi mit drin.
Ja, aber das ist ja mega krass, das ist ja crazy.
Übel.
Dass keine clean Vocals drin sind, wäre für mich schon ein harter Dealbreaker tatsächlich, weil ich liebe den Screamer, aber liebe vor allem einfach wieder Bassist singt. Ich finde es so mega und das war für mich immer das Highlight jedes Songs und deswegen wäre wahrscheinlich bei mir genau umgekehrt. So Misery fand ich voll geil, weil es halt da auch ganz ganz viel clean Anteil war einfach und dann wird's genau ist so die ist genau umgekehrt dann bei mir. Aber mal gucken, ich höre mal rein. Vielleicht taugt's mir.
Ja, bei mir ist bei der Band irgendwie immer, es gibt ja bei gewissen Bands auch immer so eine gewisse Grenze, wo es irgendwie für den einen oder anderen kitschig wird, so von den Vocals her. Und ich habe das, bei Amity ist bei mir eigentlich sehr schnell so dieser Punkt erreicht, wo ich so denke, es klingt ein bisschen zu cheesy in dem Moment für mich. Und das hatte ich bei Misery beim ersten Hören. Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, in irgendeinen Chat in mir so gehauen, so, das kann nicht deren Ernst sein. Das klingt so kitschig irgendwie. Ich kann mir das nicht anhören. Es wurde mit der Zeit so ein bisschen besser. Aber das war so, das blieb so bei mir immer hängen bei dieser Band. Aber ich muss wirklich sagen, ey, der Song, krass. Also heftig gut.
Ja gut, ich meine, also so cheesy-mäßig ist quasi mein zweiter Vorname. Also das ist, da habe ich gar keine Probleme. Meistens je cheesier, desto besser. Aber sonst würde ich jetzt auch nicht in dieser Band spielen. Wir sind ja die cheesy Guys schlechthin, aber...
Das hast du jetzt gesagt.
Nee, aber ich bin tatsächlich einfach sehr pop-affin und also ich mache da auch keinen Hehl draus. Ich liebe auch tatsächlich, ich mag sowohl harte Musik, aber auch sowas wie Shawn Mendes zum Beispiel, der hat auch einfach auch ein für mich geile Songs. Und ich war früher auch ganz großer Jonas Brothers Fan und Tokyo Hotel Fan. Und ich im Nachhinein, ohne Scheiß, es gab so eine Phase, da habe ich mich dafür geschämt. Ich war so Fan, wie ich 14 war oder 13 oder 12, ich weiß nicht, in so einem Alter, wo man das halt irgendwie ist. Und dann habe ich mich irgendwie ab 14, 15 so ein bisschen dafür geschämt, bis ich dann, glaube ich, 21, 22 war. Und dann habe ich mal wieder in die ganzen alten Songs reingehört und dachte, so eigentlich sind die, also komm, die sind eigentlich, also theoretisch gute Songs, aber die jetzt, meine Lyrics sind vielleicht ein bisschen oberflächlich manchmal, aber hey, komm.
Also, hey, Jules, ganz ehrlich, offene Türen bei mir. Miley Cyrus, Dua Lipa, The Weeknd. Ich habe, das sieht man jetzt gerade nicht, ich habe hier das Boxset vom letzten The Weeknd-Album auch irgendwo stehen. Ganz ehrlich, gibt so viele geile Sachen, die man da verpasst, wenn man nicht einfach mal offen ist für so Musik.
Ja, voll. Fand ich auch, The Weeknd fand ich auch das letzte Album richtig, richtig mega.
Ja.
Wir haben auch letztens in irgendeiner Folge, wer war das denn? Irgendeine Hörerin hatte irgendwie uns bei Insta geschrieben, so von wegen, ja, ich habe früher ja Ed Sheeran gehört und jetzt bin ich mittlerweile, bin ich dann bei BMTH oder so, wo wir irgendwie auch gesagt haben, mein Gott, da musst du dich doch nicht für schämen, es ist doch mega cool.
Also, und vor allem passen ja gut zueinander, wie man ja eben, gemeinsam so gemerkt hat.
Also, ja, übel.
Deswegen, alles cool. Wie sieht's denn bei dir mit Buried Tomorrow aus?
Oh, tatsächlich habe ich da gestern vorgestern oder letzte Woche, weiß ich gar nicht mehr, aber irgendwann die letzten Tage habe ich meinen Buried Tomorrow Hoodie an meinen Zwillingsbruder abgegeben, habe ich ihm geschenkt, weil ich, also das ist kein Diss gegen Buried Tomorrow, nicht, dass ich denke so, ich habe mit dieser Band abgeschlossen, nee, aber ich fand die voll cool, aber ich höre die tatsächlich einfach gar nicht mehr und ich musste jetzt so ein bisschen mal, ich habe so viele alte Metal-Pullis noch zu Hause, die ich irgendwie nie trage. Also ich war auch, so 17, 18 war ich so der turbo-krasse Heaven-Shall-Burn-Fan. Also finde ich auch immer noch gut, aber ich habe irgendwann, bei mir ist das so, ich höre die halt einfach nicht mehr, also gar nicht mehr. Ich finde die Songs immer noch geil, wenn ich das live höre, aber und dann habe ich mal irgendwie die alten Pullis aussortiert und Buried Tomorrow war auch dabei. Deswegen, ich finde es saugeil. Ich fand auch dieses gelbe Album, wie hieß es nochmal, fand ich auch mega geil. Das ist noch nicht lange her. Das mit dieser Black Flame
war es.
Ja, genau.
War ich auch auf einem Konzert dann und fand ich also live mega krass. Wirklich einer der besten Live-Konzerte, bei denen ich war, definitiv. Und ja, aber ich höre sie halt jetzt aktuell einfach nicht mehr. Aber geile Band. Aber haben die einen neuen Song auch, oder wie?
Die haben auch einen neuen Song. Lin, lohnt es sich, den Hoodie wieder rauszuholen?
Ja, jetzt habe ich ihn ja nicht mehr. Aber
ich will ja jetzt auch nicht irgendwie, also ich finde ihn gut, er ist wirklich gut. Ich finde, das Feature ist cool mit dem Lost Taylor von While She Sleeps.
Ah, nice.
Ist cool. Das Video finde ich sehr, sehr cool. Hat irgendwie so einen Mafia-Vibe, finde ich.
Voll, das ist voll das Tarantino-Ding irgendwie.
Ja, mit dem Shouter von denen halt so als Don quasi und sitzt da so am Tisch mit seiner ganzen Sippe und bespricht den letzten Bank-Heist quasi. Oder regt sich darüber auf viel mehr. Also ich finde das sehr vielversprechend, was die jetzt seit den Besetzungswechseln so rausgebracht haben. Aber ich warte so auf den Moment, wo es mich halt wirklich kickt. wo ich so wirklich so denke, so, boah, jetzt haben sie mich, jetzt sind sie mich, haben sich voll abgeholt. Und ich habe die halt früher mal gehört, da kamen die gerade raus mit Lionheart, das ist halt so Asbach uralt noch aus der Zeit. Mhm. Und da habe ich die erst entdeckt und da war ich so voll happy, dass ich die überhaupt entdeckt hatte, weil die noch relativ klein waren. Und mittlerweile denkst du, ey, ihr habt coole Songs, aber es ist noch so die letzte Hürde über den Hügel, der fehlt irgendwie so. Und deswegen.
Ich fand's auch so witzig bei denen, weil ich hatte die ganz lange nicht am Schirm und kannte den Namen, aber das war so ein Name, also ich hatte so das Gefühl, die sind so ganz lang mit, so ein bisschen mitgeschwommen in dieser Metalcore-Welle und haben es irgendwie nie so wirklich geschafft, so in diese Top 10 oder 20 reinzukommen. Und dann gab es irgendwann so den Moment, dann waren die plötzlich so boom und dann waren die Konzerte alle ausverkauft und irgendwie plötzlich so Gefühl von 50 Leuten in München auf 2.500, wo ich mir dachte so, wann ist das eigentlich passiert? Wann ist diese Band so riesig geworden? So, aber ging entweder mir vorbei oder es war wirklich einfach so ein 0 auf 100 Ding, keine Ahnung.
Geht mir allerdings auch ähnlich. Also das habe ich auch hier schon öfters gesagt, eine Band, mit der ich auch lange irgendwie nichts anfangen konnte. Jetzt tatsächlich seit dem clean Sängerwechsel, dafür habe ich glaube ich auch schon einige Male kassiert, bin ich tatsächlich doch auch, also ich fand die jetzt nie scheiße, aber ich habe die halt, keine Ahnung, ich höre so viel Mucke irgendwie. Das ist dann so eine Band, die einfach bei mir dann auch hinten rüber gefallen ist. Find aber den neuen Krams echt gut. Also gefällt mir wirklich gut, die neue Single, muss ich auch sagen. Ich finde das Feature auch von Lost Taylor echt cool. Keine Ahnung, wäre sogar eine Platte, die ich mir wahrscheinlich hier auf Schallplatte holen würde. Also das ist schon mal ein kleiner Ritterschlag, muss ich sagen. Also.
Jo, Herr Krause lässt mir die Schallplatte zu von einer Welt.
Natürlich.
Kriegen Sie dann bald einen Award von dir, den Krause Award für Band auf Schallplatte quasi.
Ja, gibt so einen kleinen Krause, dann können Sie sich irgendwie
den Mini Krause für
im Badezimmer aufs Klo setzen oder so.
Können sich dann so zitieren, das hat man ja oft bei so Album-Releases, dass dann man so die Magazine irgendwie oder bei Radios zitiert, das beste Album aller Zeiten und dann kommt so irgendwie Moorcore Podcast, würde ich mir sogar eine Schallplatte von kaufen.
Ja, richtig gut.
Geil.
Was sagt ihr denn, Lin, hast du den neuen Fall Out Boy Song gehört? Also den einen von den neuen?
Ja, natürlich. Beide, auf jeden Fall. Ich bin, also komm, Fall Out Boy ist ja wohl, also, okay, also.
Jules ist am Start.
Ja, hallo.
Also jetzt sind wir heiß, jetzt ist alles, Jules, geht jetzt los.
Wenn und man los sich die Musik von Lonely Spring anhört, falls man sich das antun möchte, aber dann wird man an dem Gedanken nicht vorbeikommen, dass wir sehr, sehr große Fall Out Boy Fans sind. Hoffe ich auf jeden Fall. Also es gibt, glaube ich, kaum eine Band, also es gibt so 3-4 Bands, die uns unglaublich stark beeinflusst haben und Fall Out Boy ist da ganz, ganz oben mit dabei. Also es ist eine meiner favorite Bands of all time und ich habe immer alles gefeiert. Ich fand auch die ganzen Pop-Sachen gut, weil die einfach wirklich gut Musik schreiben. Aber als natürlich dann, das erste, was ich davon gesehen habe, ist so ein Snippet auf TikTok oder so. Und ich dachte so, das ist so ein, keine Ahnung, das ist so eine alte B-Seite. Das haben sie ja schon mal gemacht, dass sie so einen Song von der Folie à Deux-Zeit irgendwie nachreleased haben, der auch so geil war. Fuck, wie hieß der nochmal? Ich hab's jetzt gerade vergessen, aber der war auch cool. Ich dachte, es ist halt so und dann irgendwie war es plötzlich ein neuer Song und ich dachte so, was? Und dann kam der halt nach Hause und dachte mir so, was? Wie krass ist dieses? Ich glaube, den habe ich so oft gehört und ich höre ihn immer noch, vor allem am Stück, ich saß teilweise so irgendwie vom PC und habe dann so angeht, ach komm, einmal geht noch. Nee, war richtig killer. Zweiten Song finde ich auch gut, also der Heartbreak feels so gut. Finde ich ein bisschen schwächer, also schon deutlich schwächer wie den ersten, aber immer noch saugeil. Aber der erste war halt, wow.
Da hat es mir verflucht gutes Musikvideo, finde ich.
Ja, voll. Ja. Und es ist halt auch wieder so Fall Out Boy-esque, irgendwie, wie es halt immer war, dass die so lustige Videos irgendwie hatten. Finde ich richtig gut. Ist auch so ein bisschen.
Ja, ist halt Pete Wentz, ne, in seiner Paraderolle als was auch immer. Ich glaube, Zauberer spielt er da oder so. Es ist
ich habe dann auch da letztens nochmal, auch gestern irgendwie Memory Lane runtergegangen, habe irgendwie wieder Thanks for the Memories, This Ain't the Scene und I Don't Care geguckt, die Videos und gehört. Auch irgendwie, ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, so, welche Ära war das so, weil ich irgendwann nicht mehr auseinanderhalten konnte. So, das stimmt alles bei mir mittlerweile, so, wenn ich zurückdenke. Halt super geile Videos, super geile Songs immer noch. Ich habe sie in der Popphase ein bisschen verloren oder ich bin da einfach irgendwie nicht reingekommen. Muss ich sagen, die neuen Songs jetzt hier, also vor allem Love from the Other Side, ist so ein richtiger, wie du schon sagtest, so Folia Deux oder auch davor, so ein richtiger Pop-Punk. Voll. Voll. Banger wieder im Endeffekt.
Voll.
Fand ich auch im Kontrast, ne, wenn du jetzt einmal Fall Out Boy in der Hand hast und du hast dann irgendwie noch Paramore, die vorletzte Woche ein Album released haben, und dann hast du noch irgendwie Panic, die vor kurzem ein Album released haben, und dann noch My Chemical Romance, die wieder Musik machen, und du setzt die alle nebeneinander, und dann sind ja von den vieren, ich sag jetzt mal, Big Four auf Emo-Rock, echt nur noch Fall Out Boy so richtig, richtig true mit dem Sound, ne? Also,
ja,
also Chemical Romance gehen so ein bisschen ins Progressive, Panic! At the Disco sind schon lange weg von der Mucke, und Paramore, auch super geiles Album, keine Frage, feier ich übelst. Aber auch mehr in so eine Indie-Rock-Richtung.
Ja, ne? voll.
Genau, und das fand ich irgendwie cool und erfrischend, dass sie sagen, ne, wir machen es doch mal so ein bisschen,
ja, aber es ist
nicht aggressiver.
Ich glaube, es ist bei denen auch so, also da gibt es so ein paar Analysen, und Pete Wentz war ja schon immer ein super, super krasses Marketing-Genie, und deswegen hat die Band auch den Erfolg, den sie haben. Und ich glaube einfach, also ich glaube, da ist natürlich sowieso viel Liebe dabei, aber jetzt mal abseits davon, das darf man ja auch sagen, ist ja immer noch auch, gibt es ja sowas wie Marketing im Musikbereich auch, und ich glaube einfach so, der hat halt einfach gesehen, hey, wenn wir jemals wieder Pop-Punk machen, dann jetzt.
Ja.
Und er hat damit sowas von ins Schwarze getroffen, also das ist ja, deswegen, ich glaube, es hat natürlich, wenn jetzt diese Pop-Punk-Welle nicht so krass zurück wäre mit irgendwie Rappern wie Machine Gun Kelly, was man jetzt von ihm hält, ist die andere Sache. Ich meine, ich finde die Songs auch cool, aber ich finde ihn als Person so manchmal so ein bisschen schwierig. Aber trotzdem hat er halt einfach da auch viel Arbeit zusammen mit Travis Barker halt gemacht, dass das jetzt wieder so aufblüht. Und das, ich glaube, ist auch natürlich für so eine Band, die ja eigentlich die Pop-Punk-Kings immer waren, auch so ein Ansporn, glaube ich, dass man das dann sagt, hey, okay, komm, lass doch jetzt mal wieder machen, weil das schlägt bestimmt ein wie eine Bombe, und das hat's ja auch getan.
Ja, neue Platte kommt ja, boah, weiß ich jetzt nicht, im März oder im April. Hab ich auch schon vorbestellt, deswegen
Natürlich hast du vorbestellt.
Tour steht auch an im November. Weißt du, Jules, hast du Tickets gekriegt? Oder hast du dir welche besorgt?
Nee, also sind die schon in Verkauf? Ich krieg das immer nicht mit, aber.
Ja, hier ist dein Reminder, nachher noch ein paar Tickets zu. Ich weiß nicht, ob die ausverkauft ist, aber es könnte gut sein.
Ich glaube, also das letzte Mal, ich glaube, bei Fall Out Boy geht's in München meistens so. Also die sind immer in der Zenit in München, und das letzte Mal ging's auch. Also das war jetzt, das letzte Mal, wie sie da waren in Deutschland, ist auch schon ewig her. Das war bei der Mania Tour. Und da war ich auch dabei. Es war auch richtig nice. Aber das ging immer so, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass halt, ist der absolute Classic, dass halt Europa immer so ein Downgrade ist bei allen Touren, und bei, in den USA ist ja Bring Me Verizon einfach Support. Und da dachte mir so, wie ich so, einfach Amerika gesehen habe, dachte ich mir so, fuck, wie geil wär's. Und dann halt so Europa, ich meine, ich bin jetzt auch nicht gegen, ich glaube, Paris ist dabei, oder? Ich bin mir jetzt nicht.
Paris und Nothing Nowhere tatsächlich.
Ja, gut, Nothing Nowhere ist natürlich auch super lit. Ist auch einer meiner Lieblingskünstler. Aber trotzdem wäre natürlich, also ist natürlich immer, ist ja klar, die sind ja auch größer in den USA als hier, aber ich hätte mich schon so slightly darauf gefreut, auch wenn ich irgendwo wusste, dass es wahrscheinlich nicht passiert, dass Bring Me Verizon dabei ist.
Ich meine, die sind ja jetzt gerade in diesem Moment auch noch auf Tour. BMTH spielen dann, glaube ich, auch die Sommerfestivals. Ich denke, dann sind die auch erstmal cool damit und werden vermutlich dann wieder neue Sachen schreiben oder so. Dem natürlichen Tour-Aufnahmezyklus nachzugehen.
Ja, leider. Ich hatte ja Karten. Ich hatte sogar zwei verschiedene Karten für München. weil die haben einfach mit A Day to Remember gespielt. Und A Day to Remember ist halt auch so eine Band, die ich halt schon immer geliebt habe. Und auch, das ist auch so eine Band, die, genauso wie BMTH eigentlich auch, aber das sind also Bands, die sind so großer Part von meiner Jugend, dass man die auch immer vor mir nicht anfeinden darf. Also, was heißt, darf jeder sagen, was er will, aber es gibt ja auch voll viele, die zum Beispiel das neue Dead Remember Album halt einfach scheiße fanden. Und es ist auch in Ordnung, aber bei mir ist so eine Band, da werde ich auch, glaube ich, einfach immer alles geil finden. Und ich sagte mir so, boah, BMTH und A Dead Remember, und ich habe A Dead Remember sehr, sehr oft live gesehen, aber schon lange nicht mehr. Und, dann dachte ich mir so, ich freue mich so mega drauf, und dann bin ich, und dann habe ich mir die Karten vor 2 oder 3 Jahren gekauft, wie das eigentlich stattfinden sollte. Dann wurde es ewig verschoben, dann habe ich im Januar hatte ich Geburtstag und habe nochmal, weil das halt ein Kumpel nicht wusste, dass ich schon Karten habe, hat mir nochmal Karten geschenkt, das hatte ich sogar Doppelkarten, und dann bin ich einfach turbokrank geworden. Also es ging dann auch
einfach nicht.
Und dann war ich halt irgendwie Freitag war das Konzert und Mittwoch wurde ich halt voll krank. Ich dachte mir so, oh nein, ich muss gesund werden. Und dann war vor allem auch diese Kombi, und dann habe ich es echt nicht geschafft und habe dann mein Ticket hergeschenkt. Ja, es war mega wack. Und dann mein Zwillingsbruder war halt auch dabei und der ging halt schon hin und meinte auch so, boah, ich würde echt gern sagen, dass es scheiße war, das war mega geil.
Ich sehe sie am Sonntag tatsächlich in Düsseldorf. Genau. Ah, geil. Ich habe die Karten auch vor 2-3 Jahren gekauft. Damals noch mit Lorna Shore auf dem Billing. Die wollte ich unbedingt live sehen zu dem Zeitpunkt. Die sind ja leider rausgefallen. Dafür jetzt Static Rest dabei, die ich auch sehr feier, dank Mike. Und ich bin gespannt. Ich habe sehr viele TikToks da schon zu gesehen. Viele feiern Day to Remember und Static Dress und BMTH sehr. Poor Stacy muss wohl nicht so gut wegkommen bei den Leuten.
Ja.
Schwierig.
Also hast du das auch mitbekommen, Jules?
Ja, voll. Also ich war ja nicht dabei, deswegen kann ich natürlich das nicht beurteilen. Aber das Feedback von meinem Zwillingsbruder war tatsächlich so, BMTH war die nice. Also wir waren ja auch schon auf vielen BMTH-Konzerten miteinander. Er meinte auch mit Abstand auch mal viel krasser als sonst. War richtig nice. Der Joe-Member meinte ja nur so, hey, er hat vergessen, wie geil eigentlich Jeremy ist mit seinen Growls auch, wie krass. Er meinte einfach nur so, dieser Mann ist ein Monster. Und es ist halt voll geil so. Und dann im Static Rest waren ja auch cool so. Und
Poor Stacy, ja.
Meinte ja auch so, boah, fuck, er weiß nicht, ob es am Sound lag oder nicht, aber fand er turbo schlecht. Also fand irgendwie jeder anscheinend. Ich will jetzt nicht reden, weil ich es nicht weiß, aber fand jeder, der da dabei war, wohl sehr, sehr schlecht. Aber es kann natürlich auch immer am Sound liegen, keine Ahnung.
Ja, aber das Problem ist, die Berichte häufen sich halt. Also nicht nur aus München, sondern auch aus Berlin und überall, wo die schon vorher waren. Und ich bin mal gespannt. Ich werde es am Sonntag sehen. Ich gehe da jetzt mal unvoreingenommen hin, aber naja. Ja. Die Tour geht auch schon relativ lange, das ist halt das Ding. Ne?
Ja, aber wie gesagt, auch nur Berichte aus dem Internet, aber man kann es ja zumindest mal kurz aufgreifen. Bei Reddit, aber auch Twitter und auch Instagram gibt es halt einige Berichte, dass auch irgendwie der Fronter von Poor Stacy wohl sehr respektlos gewesen ist und hat wohl Leute angerotzt und so.
Okay.
Und
hab ich auch mitbekommen.
Also richtig, richtig Banane einfach. Also ich, wie gesagt, war halt auch nicht da, kann das nur jetzt irgendwie berichten, was halt irgendwie bei Reddit steht und so. Aber ich habe das halt an verschiedenen Ecken nachgelesen, dass da wohl diverse Sachen ein bisschen seltsam gelaufen sind. Deswegen finde ich mindestens schade, weil ich die als Band eigentlich, also zumindest was ich so an Songs kenne, fand ich die eigentlich immer ganz cool und spannend. Das hat, verdirbt dir natürlich dann sofort dann auch das Ganze, wenn du merkst, dass die Leute dahinter dann halt auch eventuell möglicherweise irgendwie nicht ganz so cool draus sind, ne?
Ja, das verstehe ich immer nur so halb. Also wir haben ja selbst als Band durften schon einige Support-Konzerte wie auch Tourneen fahren und ich weiß selbst, dass das sehr, 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 sehr schwer oft sein kann und sehr, sehr anstrengend, wenn man halt die Support-Band ist. Es gibt Dinge, die laufen dann und die funktionieren, aber es gibt natürlich einfach auch so das typische, hey, die alle warten eigentlich nur auf die Bands, die sie kennen und sind dann irgendwie total doof zu den Support-Acts. Es gibt's einfach, muss man auch sagen, es gibt noch schlimmere Dinge, wenn man jetzt gar nicht ankommt und die das gar nicht fühlen, dass sie dann negativ reagieren, also die Crowd. Aber ich finde trotzdem immer so, das ist ja, ich weiß nicht, ich habe das auch schon von anderen Bands wirklich erlebt, die dann super respektlos waren oder alle Leute irgendwie angefuckt haben, wo ich mir immer so denk so, hey Bro, komm, das ist doch, also ist doch erstens eine Chance, respektiert es. Und ich meine, wenn es wirklich so schlimm ist, dass du mit, weiß was ich, mit Sachen beworfen wirst, dann geh von der Bühne und verabschiede dich und sag, hey, ich finde es nicht cool. Aber ich finde, man hat halt immer so als Band die Bringpflicht, dass man zumindest, wenn man auf der Bühne ist, also am besten auch hinter der Bühne, aber da ist es nochmal was anderes, aber zumindest, wenn man auf der Bühne ist und für die Leute spielen darf, dass man da so ein bisschen einfach das zu schätzen weiß. Und jetzt, ich finde es immer so, da gibt es, wie gesagt, ein paar Beispiele, die ich auch in Deutschland weiß, von deutschen Bands, wo ich dann dabei war und die dann auch Support waren und die dann auch so alle voll, gut, es sind dann auch oft so Dinge wie Drogen und Alkohol mit dem Spiel, muss man auch sagen, und die dann alle voll angepöbelt haben, wo ich mir denke, fuck, du wirst, machst dich halt, also so rettest du die Nummer nicht, also nee.
Deswegen mögen sie dich Reaktion nicht erwartest du darauf, bitte. Ne?
Ja, also, schon, aber ich glaube, manche sind da einfach so die, ich verstehe das ja auch, ich meine, wir sind auch schon, ich weiß noch, ein Konzert, da haben wir Support gespielt und ich war danach so wütend und habe meine Gitarre geworfen und habe sie quasi so gegen die Wand geworfen und war da so, boah, wie kann man uns nur so hassen, was haben die eigentlich, so, wir wollen doch einfach nur Musik spielen, aber auf der Bühne musst du halt trotzdem deinen Scheiß irgendwie unter Kontrolle halten und einfach dein Ding durchziehen, weil besser kannst du es eh nicht machen.
Ja.
Bleiben wir doch einfach mal bei euch. Jetzt hast du mir die Brücke quasi schon gebaut. Ich gehe einfach mal drüber. Wir haben ja jetzt bisher nur so ein bisschen vage über euch gesprochen, wer euch noch so gar nicht kennt. Also ihr startet jetzt halt beim ESC-Vorentscheid mit eurem Song Misfit. Musikalisch seid ihr ja Pop-Punk. Mit gewissen Hang zum Emo, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe, als ich euch so entdeckt habe, und ich muss wirklich gestehen, durch den ESC-Vorentscheid, dass ich auch erst so richtig für mich entdeckt. Bisher war das halt, weiß ich nicht, kannte euren Namen, aber hab dann irgendwie nie so reingehört. Fragt mich nicht, wieso, aber das macht ja, man ja. Ja, ist
eh der Classic, ja.
Ne? Und hab dann aber, ich weiß nicht mehr, welcher Song das war, aber hatte sofort so Bands wie As It Is zum Beispiel irgendwie im Ohr und dachte so, ey, finde ich geil, das klingt auf jeden Fall auch, sag ich mal, nicht same. Deutsch, weil die Sachen können auch sehr schnell irgendwie, so, weißt du, was ich meine? Ne,
wenn's auf dann jeden irgendwie Fall, ja, ich finde sowas auch immer, also wir probieren oder wir tryen echt hart, dass wir nicht deutsch klingen. Das klingt immer so ein bisschen doof, wenn man sagt, man ist ja eine deutsche Band, aber ich finde es auch immer so Panne, es klingt jetzt auch so fies, aber ich kenne halt auch schon einige Bands, wo ich mir denke, theoretisch geil, aber die klingen halt so sehr, die klingen einfach deutsch, und das ist bei bei solcher Musik, das ist ja Ami-Musik eigentlich. Der Punk ist aus UK, aber sag mal, so die Pop-Punk-Richtung ist eigentlich so richtig, eigentlich ist so ein bisschen Ami-Musik, und keine Ahnung, da finde ich es immer so ein bisschen weird, wenn du sofort merkst, dass es eine deutsche Band ist. Aber auch wenn, also es soll jetzt auch nicht sowas heißt, wie das wir jetzt etwas faken, ich weiß auch, was du meinst. So.
Ja. was ich aber tatsächlich ganz spannend fand, nachdem ich jetzt so eine Quick Research gemacht habe, ihr seid ja eigentlich auch als Metalcore-Band gestartet, ne, ursprünglich.
Jein, wir sind als Pop-Punk-Band gestartet, dann haben wir uns mit Metalcore ausgetobt und dann sind wir wieder zurück zum Pop-Punk. Also eigentlich die Real Roots sind im Pop-Punk. Wir haben aber auch, ist ja so lustig, weil ich verstehe alle Personen da draußen, die irgendwie super confused sind, was unsere Bandgeschichte angeht, weil man muss einfach dazu sagen, Manu ist mein bester Kumpel seit der 5. Klasse, wir sind Best Friends schon ewig lange, und Simon, also man ist ja mein Zwillingsbruder, und wir drei haben halt in der 5. und 6. Klasse schon angefangen, Musik zu schreiben, am Anfang natürlich noch sehr, sehr schlecht. mittlerweile hat sich so ein bisschen verbessert. es war echt furchtbar am Anfang, und wir waren auch ganz furchtbare Musiker, und keine Ahnung, aber wir hatten halt Spaß dran, und dann haben diesen Bandnamen gab es auch schon ganz früh, und wir haben dann halt einfach immer irgendwie übernommen, und 2014 eben dann kam Matzen, unser jetziger Drummer, dazu, und da war eigentlich dann so der Moment, hey yo, wir wollen das wirklich machen. Und davor haben wir eigentlich Pop-Punk gemacht, aber also halt so als Schülerband haben wir dann so richtig schlechte Pop-Punk-Songs geschrieben, die eigentlich alle quasi nur Abwandlungen von David von Blink-182 waren. Nicht Spaß, aber
nicht gut.
Und dann, so schlimm war es auch nicht. Also, es war schlimm, aber es war jetzt nicht nur eine Abwandlung von David, aber so quasi. Und und genau, auf jeden Fall. Und dann kam der Matzen dazu. Und dann haben wir eigentlich da waren wir dann 17, 2014, und dann haben wir gesagt, hey, wir wollen echt Musiker werden, wir wollen das wirklich durchziehen, so professionell-mäßig. Und dann war es so, dass wir zu dieser Zeit einfach sehr, sehr viel Metalcore, wie aber auch Metal gehört haben, auch teilweise Death Metal, also, oder beziehungsweise, keine Ahnung, ich habe halt auch sowas wie Children of Bodom viel gehört, ich weiß nicht, wie man das jetzt einordnet, keine Ahnung, ob das jetzt...
Doch, kannst du schon sagen, doch, ich würde es auch im Death Metal sehen, doch.
Ja, genau, also da haben wir einfach, ich weiß, es war so diese Phase, wo wir einfach viel hartes Zeug gehört haben, wie gesagt, meine Lieblingsband war eben auch Hemmschild Burn zu der Zeit, und dann sind wir so ein bisschen einfach, weil es eigentlich immer so ist, wir schreiben einfach immer meistens die Art von Musik oder lassen uns am meisten davon beeinflussen, die wir einfach auch hören, und dann haben wir uns so ein bisschen im Metalcore ausprobiert. Das hat irgendwie so semi gut funktioniert, weil wir einfach gemerkt haben, dass irgendwie können wir diese Art von Musik, also die Songs waren schon in Ordnung, aber so richtig geil waren die jetzt nicht. Und keine Ahnung, irgendwie sind wir dann einfach irgendwann so ganz naturally wieder so in diese Emo-Pop-Punk-Richtung zurück. Und das hat dann einfach auf Anhieb wieder besser funktioniert. Und genau, und deswegen, sind wir jetzt auch wieder da. Aber das, was wir auch so machen, ändert sich eigentlich auch immer so. Also es gibt so einen bestimmten Rahmen, in dem wir uns bewegen, aber es ist auch so, ich meine, grundsätzlich zum Beispiel das, was Misfit ist, ja mega, mega krass poppig, aber es gibt auch zum Beispiel auf dem ersten Album, was wir jetzt gemacht haben, was 2021 raus ist, gibt es auch eben auch so Nummern, die so klingen wie Misfit von der Poppigkeit, wie zum Beispiel Runaway würde ich jetzt so einordnen, aber es gibt halt auch so Nummern wie Fix Me, die dann eigentlich schon wieder fast so Metalcore-Einflüsse haben irgendwie, zumindest in diesem C-Part. Also, keine Ahnung, ist meistens ist es so, wir schreiben halt einfach irgendwas und was cool ist und man hat schon immer so ein bisschen vor Augen, hey, ich will einen Song machen, der ungefähr in diese Richtung geht, aber manchmal passiert es halt dann auch, dass der Song komplett anders wird. Manchmal wird er dann plötzlich voll hart und manchmal wird er auch super weich und ja, genau. Ja.
Es ist natürlich geil, wenn man die Range beherrscht, ne? Also wenn man beides machen kann. So,
das, ja, ob wir das beherrschen, ist die nächste Frage, aber zumindest machen wir es.
Also Jules, aus unserer langjährigen Local-Band-Erfahrung können wir sagen, man ist sich nie zu schade, um irgendwas auszuprobieren. Und manchmal hat es auch einfach Charme, mal in Gefilde, wo man selber sagt, weiß ich, dass es so gut war, aber.
Ja, also ich glaube, wie gesagt, gerade ist halt so ein bisschen so klassisch Pop-Punk eben auch wieder unser Vibe. Einfach, aber das ist einfach auch so, weil ich wirklich so Metal-mäßig ganz wenig höre. Ich bin zwar immer noch großer Fan einfach von bestimmten Screamern, weil ich die einfach, also ich finde zum Beispiel Screaming ist auch so ein Ding, da gibt's für mich so Unterschiede. Also es gibt auch irgendwie Arten oder Bands, also unabhängig von dem Genre, wo ich mir denke, keine Ahnung, bei dem Screamer, das ist mir irgendwie zu viel und das ist mir irgendwie zu artificial und so, aber dann gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, was ich halt übelst Gas feier, ist halt zum Beispiel wie schon immer, wie einfach Sam Carter von Architect screamt, weil ich weiß, der hat immer also egal wie viel Stimme oder wie wenig Stimme bei manchen Parts, aber ich finde, der hat immer so eine Attitude dahinter. So, das ist so geil irgendwie, weiß ich, bei dem, oder zum Beispiel, was ich ganz, ganz hart gefeiert habe, war, habe ich allgemein die Band Alaska, früher Burning Down Alaska, habe ich mega gefallen.
Oh, ja.
Und ich fand halt auch einfach, fuck, wie heißt der Screamer nochmal?
Tobi
Rische.
Der Rische. Mit Rische haben wir schon oft gesprochen.
Ja, der war ich immer so turbo-grasser Fan, weil das ist so lustig, weil zum Beispiel selbst meine Freundin war immer so, die war auch Alaska-Fan, obwohl die eigentlich so Mucke gar nicht feiert, die hasst auch Pop-Punk, also die ist halt so in der, war so ganz, also was, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die kommen aus einer ganz anderen Richtung, also die ist halt die ist halt so Elektro und sowas, ist halt ihr Ding, und die genauso wenig, wie ich mit ihrer Musik anfangen kann, kann sie wahrscheinlich mit meiner Musik was anfangen, und selbst die war bei Alaska immer so, fuck, sie liebt den Screamer, und ich dachte mir so, hey, meinst du jetzt den Zeng, also meinst du, ich denke, wie ist der Kasim oder Kasimir?
Kasim.
Und ich so, nein, es feiert, weil der einfach so eine geile Attitude hat. Und ich fand es einfach, ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, was der macht, aber irgendwas hat der, wo ich mir immer denke, yeah. Alright.
Übrigens, Jules, wenn du mehr möchtest von ihm, singt aktuell bei Novelists.
Ja, das weiß ich.
FR heißen die.
Weißt du schon.
Okay, dann brauchen wir dir gar nichts erzählen.
Diese französische Band da, glaube ich.
Ja.
Habe ich alles mitbekommen, aber das ist auch so eine absolute Classic. Ich habe mir vorgenommen, ich muss da unbedingt reinhören und habe es noch nie gemacht, aber mache ich hoffentlich mal irgendwann.
Ich finde die Platte sehr, sehr gut. Also ich bin dann doch sehr gut reingekommen und kann man sich auf jeden Fall gut geben, das letzte Album. Muss ich auch immer machen.
Wir müssen mal so ein Interview organisieren, irgendwie Jules trifft Tobi oder so. Finde ich ganz witzig.
Ja, finde ich auch. Das ist so schlimm, weil gut, bei dem würde es jetzt gehen, weil der irgendwie auch deutsch ist und jetzt auch nicht den Superstar ist, würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn er viel in seinem Leben schon geschafft hat. Aber ich bin tatsächlich, es gibt schon so ein, zwei Momente, wo ich mal so richtig gefanboyt habe und ich finde das sehr schlimm, weil das so unangenehm für mich ist. Zum Beispiel eine meiner Lieblingsbands seit jeher ist halt Enter Shikari. Noch immer.
Oh, ja.
Also ich weiß auch nicht, wie sie schaffen, ein Album nach dem anderen zu machen, was ein absoluter Banger wird für mich. Also das ist auch so richtig krass, was die liefern immer. Und Gefühl auch, es wird immer geiler teilweise. Und dann ist es irgendwie so, es war also immer so ein Dream, die auch mal kennenzulernen und mit dem mal zu spielen. Und dann hätten wir 2020 zu der ersten EP, zu unserem Release, hätten wir quasi ein Konzert mit denen spielen dürfen in Hamburg. Wurde dann logischerweise leider abgesagt. Und dann war ich erstmal mega sad und voll geil. Die haben dann aber haben dann eine ganze Tour gespielt letztes Jahr. Und wir durften dann auf der Hamburg-Show durften wir eben nochmal Support machen. Voll geil eigentlich.
Krass.
Also, es war so ein, also ich weiß nicht, wer jetzt das dann hinter den Kulissen uns gegönnt hat, aber es war mega nett. Und dann durften wir dann letztes Jahr Support machen und diese Backstage-Bereiche sind ja teilweise in diesen Locations einfach nicht riesig groß. Und oft ist es dann auch einfach so, dass da, wenn man jetzt, wir waren drei Bands, also Trashboat war noch dabei, die war Main Support und wir und dann Enter Shikari eben. Und dann ist es oft auch so, dass da zum Beispiel gibt es am meisten nur zwei Räume und dann ist es so, dass dann halt einer irgendwie so in dem eigentlichen Raum, wo das Catering ist, untergebracht ist, dann manchmal so ganz wild und dementsprechend läuft man sich halt ständig über den Weg, also jeder jedem, was aber auch eigentlich ganz cool ist, weil man dann so eigentlich so ins Gespräch kommt und alle voll nett sind. Und bei denen war das halt echt so, die mussten halt immer durch unseren Backstage, nenne ich es jetzt mal, durch, damit die in ihren kommen. Und das war, also sowohl die Crew als auch die Band war wirklich, waren die nettesten Leute, glaube ich, die in meinem Leben je getroffen habe. Also auch unser Tourmanager meinte so, und der hat ja auch schon einige Konzerte mitgemacht, auch außer uns natürlich, und meinte auch so krass, wie nett die alle sind. Das, also die waren auch immer so, weil sie durch unseren Bereich durch mussten, hey, sorry, dass wir euch stören, und so WTF. So, nee, aber die waren so crazy, und auf jeden Fall weiß ich auch noch, dass wir versuchen uns dann halt auch immer so vorzustellen, wenn man sich das erste Mal sieht, dann sind wir in deren Backstage und man so, hey, wir sind übrigens Lonely Spring, wir waren mega. Und ich habe ungefähr zwei Wörter rausgebracht und ich dachte mir so, fuck, ich stehe da wie der größte Idiot. So, ich kann doch eigentlich Englisch, was ist los mit mir? Und dann stehst du so, ja, nice to meet you, ja. Und also, es war so richtig schlimm. Und dann haben die sind ja auch so mega, die sind so mega nett, die haben sogar immer so aktiv die Konversation gesucht, so wie immer. Und was ich natürlich das mega geil war, aber ich bin so in meinem Fanboy-Charme untergegangen, dass ich auch mir dachte, fuck, ich komme rüber wie der größte Idiot, so. Und auch so, ich weiß, der Bassist hat mich auch mal angequatscht und ich war dann, hab mir so vor mich hingestottert und so. Und war so, fuck. Und ja, halt auch, man merkt ja dann auch so, der versucht so ein bisschen zu retten oder so, oder ah, wie war das, oder geht's halt so drauf ein und dann merkst du einfach nur so, boah, und ich war nach dem Gespräch echt so, boah, ich gehe jetzt heim, ich spiele die Show einfach nicht, ich bin da. So, ich habe mich einfach nur 5 Minuten lang blamiert. Es war echt, also deswegen, ich find's geil, wenn man so Idole trifft, aber ich irgendwie auch nicht. Ja.
Da haben wir aber auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, ne, Mike? Wir hatten das auch schon bei diversen Interviews. Ich weiß nicht, wo hattest du das? War das bei dir nicht sogar bei Fries oder sowas, wo du gesagt hast, so, boah, das war...
Boah, die sind aber
auch, puh. Fries ist halt mein, also wirklich, unsere Hardcore-Kerngeschäft-Hörer wissen's oder HörerInnen, meine absolute All-Time-Favorite, mega Lieblingsband so. Und durfte ich halt auch einmal interviewen in Köln. Und das war halt auch, dieser ganze Tag war so krass, weil die Bahn irgendwie dreimal verspätet war und das war dann alles so, es war einfach
Pech und Pannen quasi.
Ja, ohne Scheiß, also es war einfach klar, das Interview wird so nicht stattfinden können, weil ich bin nicht da, weil ich schaffe es einfach nicht. Und ich bin extra halt irgendwie aus dem Ruhrpott da nach Köln gefahren und so, und dann haben wir aber einen Track by Track zu der was war es, die Palms Platte, glaube ich, damals, und dann das noch gemacht, und die haben das extra noch umgedreht, also eigentlich sollte das erste Interview dann Track by Track sein, und dann haben die es extra umgedreht, damit das Interview noch so stattfinden kann und so. Und dann kam ich Trottel dann halt genauso auch da rein, so, ja, hi, ich bin übrigens Mike nice to meet you und so. Und dann nice. Interview gemacht, dann habe ich die auch noch so ein bisschen hops genommen, unfreiwillig, weil die damals irgendwie bei, ich glaube, bei Epitaph irgendwie neu gesigned waren oder so. Und dann meinte ich, ja, was sind denn so eure Lieblings-Epitaph-Bands gewesen? Und dann beide irgendwie so, also der Tepe, der Gitarrist, und Dustin, der Sänger, so, fuck, was war das denn jetzt nochmal, ne? Und dann meinte Dustin noch so, ja, das können wir ja rausschneiden, das habe ich aber in dem Moment nicht gecheckt, ist natürlich drin geblieben im Interview, super.
Naja, gut.
Ja, und dann habe ich danach natürlich dann auch noch so gefanboyt, weil ich meinte, ja, ich habe ja auch die und die Platte auch also auch zu Hause stehen und so, und hab dann noch ein Foto mit denen gemacht und alles.
Oh nicht. Gott. So, also im Nachhinein immer funny, aber wenn du dann in der Situation oder kurz danach denkst, immer so, das geht gar nicht. Also so habe ich mich halt auch damals bei Keith von Every Time I Die so dermaßen daneben benommen. Das war mein allererstes Interview für Morcore, und ich saß da wie so ein Fanboy in dem Bus, und das muss man dem echt lassen, ne? Das ist ein Profi, dieser Mensch, der unglaublich wieder mit einem spricht und wie er merkt, dass er jetzt übernehmen muss, die Zügel in die Hand nehmen muss, das Interview jetzt quasi durchzieht mit mir.
Ja, aber ich glaube, es ist ja eh so, also wir haben das jetzt natürlich nur in ganz kleinem Maße, aber durch das, dass wir auch, glaube ich, viele junge Fans haben, gibt es zum Beispiel schon auch bei Konzerten. So, wenn dann wir gehen ja immer zum Merch dann nach jedem Konzert, um auch mit den Leuten zu connecten. Und das wird auch für immer so bleiben, hoffentlich, egal wie groß wir auch hoffentlich werden. Das ist halt so ein Ding, was wir halt total lieben, einfach die Leute, die zu den Shows kommen, kennenzulernen. Und weil man ja irgendwie so immer gemeinsame Nenner irgendwo hat, weil sonst, man ist ja in einer gemeinsamen Bubble und auch so natürlich, ob das jetzt musikalisch ist oder ob man da über politische Themen redet, es gibt einfach ganz, ganz viel, was einfach voll schön ist, irgendwie miteinander zu besprechen. Und da ist es schon auch so, dass dann selbst bei uns Leute dann irgendwie gefühlt so die Fassung verlieren und dann so total ängstlich sind. Und so ich am anderen Ende finde es immer überhaupt nicht schlimm, deswegen denke ich mir da auch, weil ich denke so, hey, ist doch alles gut so. Und ich bin ja jetzt auch nicht so, dass ich mir denke, boah, die waren voll blöd, sondern ich denke mir einfach, es ist so, war voll lieb, und man geht dann ja auch irgendwie ein und versucht dann ja auch, wie das oft die anderen dann bei mir gemacht haben, so den Ball zuzuwerfen und sagen, hey, und das und das, und deswegen, keine Ahnung. Also ich glaube, dass das so auch große Bands dann umso mehr wahrscheinlich nachvollziehen können, dass das einfach sowas was bedeutet einfach.
Ey, am Ende des Tages sind wir erstmal alle Menschen.
Ja.
Und Lynn, ich glaube, wir haben auch dazu gelernt, als Journalist sollte man auch nicht so sehr fanboyen.
Das, nee, glaube ich, das mittlerweile. Das lernt man dann ganz schnell irgendwann, wenn man sich die Interviews dann nachher anguckt, so, Gottes Willen, das machst du nie wieder so.
Ich habe es tatsächlich von meiner Bucketlist dann auch so die meisten auch zum Glück irgendwie runter, so dass mir das hoffentlich dann auch nicht nochmal so passiert in diesem Maße. Aber naja. Jules, ich hab einen Text gefunden. Ich würde den dir gerne vorlesen. Nicht, weil ich mich darüber lustig machen möchte, sondern einfach, weil ich das umso sympathischer fand, als ich das gelesen habe.
Oh, ich sehe schon Jules Gesicht.
Pass auf. Ja, es gibt halt so viele Dinge, die man jetzt sagen könnte und die schlimm wären. Aber ich bin gespannt.
Über Lonely Spring. Hardcore gefällig?
Oh, nein.
Lonely Spring sind junge Talente, die auf der Bühne eine ausgereifte Mischung aus Metalcore und Trance präsentieren. Melodischer Gesang wird mit einem flotten Rhythmus, aggressiven Riffs und gutturalen Einlagen begleitet. Die vier Musiker haben sich ein klares Ziel gesetzt, anders sein. Die Welt habe sich im Pop verloren. Genau dem wollen sie entgegenwirken. In ihren selbst komponierten Songs findet man neben typischen Elementen aus der Hardcore-Szene, in Klammern Sick of It All, auch Passagen, welche eher an Bands wie Tech Attack erinnern. Sowohl Metalheads als auch den Mainstream wollen sie mit ihrer Musik beeindrucken und vor allem beeinflussen. Und jetzt, das fand ich wirklich sehr nett. Um mehr Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte facebook.com/lonelyspring.
Also erstens, die brennende Frage ist ja, wo hast du denn her? Der ist uralt.
Pass auf, Backstage Broadcast findet man die PDF einfach zum Download noch. Wenn man euch einfach
Aber ich habe da dann den Account schon lange deaktiviert.
Vergiss nicht.
Ist er auch, aber du findest einfach diese PDF, wenn du, glaube ich, Lonely Spring Metalcore oder so eingibst, kommst du da sehr schnell drauf.
Scheiße.
Kein Witz, also zu dem Pressetext. Es war der erste Pressetext, in Anführungszeichen, den wir geschrieben haben, und den haben wir, haben unser damaliger Drummer und ich geschrieben. Das war sogar vor 2014. Das war quasi noch zur Schülerband sein. Da waren wir, glaube ich, 15 oder so. Das war quasi gerade, wie wir irgendwie so in den Metal so langsam aber sicher rein sind. Und da saßen wir mit 15 zu Hause und haben halt gedacht, wir schreiben uns jetzt einen PR-Text, und das ist natürlich das Schlimmste, Krass, ich dachte jetzt auch nicht, dass es so schlimm wird, aber es ist ja auch alles daran einfach falsch. Also jetzt also im Nachhinein so, also erstens, jetzt sowieso nicht mehr, aber damals hatten wir ungefähr gar nichts von Sick of It All. Also ich fand die halt immer schon cool, finde ich auch immer noch cool, aber das hat ja wirklich gar nichts mit uns zu tun. Und auch so dieses, die Welt habe sich im Pop verloren, WTF einfach.
Das ist halt jetzt ist das halt so richtig geil, ne?
Ja, vor allem, also wir haben uns vor allem im Pop verloren, aber noch dazu, was ist das überhaupt für eine Aussage? Weil das so eine Klimakatastrophe. Dem wollen wir entgegenwirken.
Pandemie, die kommt jetzt.
Das ist zu dieser Zeit, wo es auch so cool war, dass man so Anti-Hip-Hop-Allianz-Shirts tragt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber das haben wir auch gemacht. So dieses Dagegensein und alles ist total kacke, was irgendwie Sinn ergibt musikalisch und nicht. Also wir fanden es auch so geil, wenn einfach so Songs damals so 500 verschiedene Parts hatten, ob das jetzt irgendwie songwriting-technisch Sinn macht oder nicht, völlig egal. Und dann mit ganz schlechten Übergängen. Hauptsache, es wird plötzlich von dem größten Popsong irgendwie in das krasseste Gegraule ever. Es war, ja, war eine musikalisch eine ganz furchtbare Zeit von uns. Ich bin auch froh, weil lustigerweise, also ich weiß nicht, wo die Leute es immer so ausgraben, aber gerade auch mit diesem ESC, mit dieser, also das Hype, nenne ich es jetzt mal, also wir haben ja Hype jetzt vielleicht nicht, aber wir haben so einen krassen Aufschub bekommen und plötzlich sind ganz, ganz viele neue Menschen auf uns aufmerksam geworden und die graben auch dann so Sachen aus, wo ich mir denke, so, alter Verwalter, ich habe doch alles aus dem Internet entfernt und vor allem, es gibt ja auch viele Dinge nicht mehr, aber die graben die Informationen aus, dass das gibt. Zum Beispiel wurden wir jetzt per Instagram ernsthaft gefragt, ob es, also das erkläre ich gleich, was es bedeutet, ob es die Escape the Love Emergency EP noch gibt. Erst, also zuallererst, dieser Name ist der schlimmste EP-Name, der auf der Welt existiert. Escape the Love Emergency, WTF. In Warnung, wieso haben wir uns so entkommen dem Liebesnotfall? Boah, fuck, es ist zu schlimm. Mehr Gänsehaut von der Cringeness. Und das sage ich als TikTok-Cringe-Lord, aber es war damals noch schlimmer. Naja, auf jeden Fall, das war die allererste Demo-EP oder Demo-EP, die wir gemacht haben. Die haben wir aufgenommen gemischt auf HiFi-Boxen für 100 Euro oder so. Also so, da waren wir 14 oder so, oder 13, als wir angefangen haben, 14 dann, als wir die recorded haben, da gibt's auch noch so Bilder von uns, da hatten wir alle so Old-Time-Low-mäßig so geglättete Haare, die dann quasi so blond oder blau gefärbt waren. Und auf jeden Fall war das der schlimmste musikalische Output aller Zeiten und diese CD existiert nicht mehr. Und tatsächlich haben wir die selber nicht mehr. Wir haben auch die Songs nicht mehr. Ich weiß nicht, was damit passiert ist, aber keiner von uns besitzt diese Songs. Und ist auch gut so, aber ist so lustig, weil ich mir denke, wo haben die die Info überhaupt her, dass es diese EP gibt? Also es gibt auch eine zweite, wir haben zwei Demo-EPs gemacht. Eine war diese, die eben völlig furchtbar war. Und die zweite haben wir schon gut oder besser produziert. Da waren halt das war die Metalcore-EP, die hieß Truth Be Told. Ja. Die kam dann 2015, das war eben das, wo Matzen eingestiegen ist, da haben wir die gemacht. Und die haben wir zumindest schon mal ordentlich mischen lassen, aber haben wir auch noch selbst aufgenommen und war auch
so. Der Daniel Hannes von Electric Callboy am Start.
Genau, ne? Der hat die gemischt damals, ja. Ist zu genau. Dem billigsten Preis aller Zeiten.
ja, pass auf. Ich musste nämlich, und das war, natürlich war das jetzt gerade unterhaltsam, aber ich fand das halt irgendwie auch einfach sympathisch und irgendwie auch süß, sag ich jetzt mal, weil vor dem Hintergrund, pass auf, ich habe am Samstag mit meiner Band unsere Abschiedsshow gespielt und deswegen ist man nochmal in seiner, oder bin ich so in meiner Gedankenwelt, so, was ist in all den Jahren passiert? Ich habe mit ähnlichen Leuten oder einen Teil davon davor auch noch eine andere Band gehabt, die halt dann auch eher in dieser richtigen Metalcore-Phase drin war. Und wir haben unsere damalige erste EP nämlich auch bei Daniel und bei Pascal von, da gab's damals auch Eskimo Callboy noch gar nicht. Da hatten die nämlich, da stand nämlich ganz kurz davor, das zu gründen. Mhm. Ich meine, die hießen damals Smiling Grief oder so ähnlich.
Ah, das kann sein, da habe ich auch irgendwas im Kopf.
Genau, ja. Und das hatten die uns nämlich erzählt, von wegen, ja, wir planen da irgendwie was Neues mit irgendwie auch so Tigerkostüm auf der Bühne und ganz viel Trance und Metalcore und so. Und wir so, was? Das war jetzt 2009. Ja. Kurz bevor die dann damit angefangen haben. Und wir haben halt die EP da in Castrop-Rauxel aufgenommen und ich meine auch, dass Aljoscha Sieg, der nämlich eure Platte, zumindest laut Wikipedia,
glaube ich, die hat er wirklich gemastert.
Hat er nämlich bei uns auch. Und das war nämlich, ich glaube, das war so eine gängige Combo zu der Zeit. Das haben viele Bands durchgemacht.
Also ich weiß auch,
fand das sehr cool.
Also eigentlich so alle Bands, die in dem Show Metalcore irgendwie Genre um uns waren, haben das alle gemacht. Die waren alle bei Daniel Hannes und Aljoscha. Und genau, das ist zum Beispiel eine befreundete Band von uns mit Disaster Area, falls ihr die kennt. Die kommen ja, also sie wohnen nicht mehr alle da, glaube ich. Also die sind so ein bisschen verteilt und einer wohnt auch in München oder war ja dann mal in Köln und dann in München. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber die kommen eigentlich auch so aus der Ecke, aus der wir sind. Also die kommen eigentlich aus Osterhofen und ist nicht so weit von Passau und dementsprechend kennt man sich und sind mittlerweile auch gut befreundet. Und Genau, die haben das damals auch gemacht. Also diese Kombi eben auch, glaube ich. Also Daniel Hahn ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die auch bei Alyosha dann zum Mastern waren, aber ja, es war so der Classic einfach damals.
Aber ich muss auch sagen, ne, ich will dem Alyosha wirklich nicht zu nahe treten, aber jeder, wenn die in irgendeiner Weise damals irgendwie Metalcore machen wollte und so gerade versucht hat, hochzukommen als Band quasi, ist irgendwie mal mit Alyosha in Verbindung geraten. Das heißt, übers Mastern, übers Mixen, übers Aufnehmen, hat er ja sein Studio auch da oder hat auch aufgenommen da in Köln und finde ich so lustig. Also man konnte fast schon den Sound, man konnte hören, wer alles bei Alyosha quasi war. Weil der Sound halt immer unverkennbar war, so von ihm. Ne?
Ja, der Sound war auch gar nicht so schlecht. Also das
Nein, der war,
nee,
war
voll.
Also, der war voll geil. Also deswegen
wollte ja auch, jeder wollte dahin.
Ja, so, ja voll. Genau.
Voll. Ja. Ich meine, es war halt einfach, wie gesagt, unsere Songs damals waren halt nicht gut. Und das Krasse ist auch, selbst diese EP existiert auch nicht mehr. Wir haben die halt irgendwann überall, also wir haben dann irgendwann einen Neuanfang halt gesagt, wir haben uns gesagt, hey, das war alles Müll, was wir gemacht haben. Und dann, also ich will jetzt auch keinem zu nahe treten, der das damals geil fand oder noch immer tut. Es gibt ja auch Leute, sind nämlich noch zwei alte Songs auf YouTube, glaube ich. Wie Architects of My Fate und Hopeful Dreams and Other Illusions. Damals haben wir noch so ganz kryptische, das war so diese poetische, kryptische Song-Lyric-Zeit, in der wir ungefähr, keine Ahnung, der nächste Edgar Allan Poe sein wollten. Und ja, keine Ahnung, es war da auch so immer ein bisschen zu viel und bedeutungsschwanger und im Nachhinein finde ich sowas, also es machen ja immer noch viele Bands, finde ich sowas immer so ein bisschen Panne, weil ich mir manchmal denke, es ist halt geiler, wenn man es auf den Punkt bringt, wenn man irgendeinen Satz sagt, wo man 100 verschiedene Bedeutungen reininterpretieren kann und plötzlich, oder eigentlich bedeutet er gar nichts, aber ja, das ist auch nur meine Meinung, aber so waren wir halt damals irgendwie drauf, dass wir das dann so cool machen wollen und deswegen, wenn jemand das gefällt, gibt es auch immer noch viele, dem es auch immer noch, also Oldschool-Fans sind auf Tour anreden, hey, spiel doch mal wie Architects of My Fate, wo ich mir immer denke, auf gar keinen Fall. Aber also, wie gesagt, ist ja geil, wenn ihr es hören wollt, aber auf jeden Fall war das eine ganze EP, da gab es 5 Songs und das Krasse ist, keiner von uns hat die noch und die haben wir damals nicht oft, das war auch eine Demo-EP, und dementsprechend haben wir die quasi nicht offiziell gepresst, sondern nur so 100 Stück selber gepresst und haben die halt dann an die Leute, die waren ja auch relativ schnell weg. Und weil wir, also keine Ahnung, weil wir irgendwie die halt verkaufen wollten und nur 100 Stück da waren, haben wir auch alle samt unsere Exemplare, also die eigenen, dann irgendwann einfach verscheckert. Und deswegen existiert diese EP auch in unserem Kreis nicht mehr. Und wir haben irgendwie tatsächlich vor 2 Tagen drüber gequatscht, so hey, kann sich eigentlich noch wer daran erinnern, wie die anderen Songs so waren? Und also ich habe so ein bisschen was im Kopf, aber ich würde es auch irgendwie gerne mal wieder hören, aber die hatte auch keiner mehr von uns irgendwie.
Ich habe auch tatsächlich jetzt in vielen alten Krams nochmal reingehört in dem Zuge. Es ist irgendwie spannend, weil manche Sachen findet man dann auch gar nicht mehr so kacke, wie man es so zwischendurch fand. Also oder wo man sich so denkt so, ach guck mal, also so schlecht waren wir vielleicht ja doch gar nicht. Ja. Bei anderen Sachen ist dann natürlich dann, ja, auch nicht so verkehrt, wenn es dann vielleicht nicht mehr da draußen rumzirkuliert, ne?
Ja, ich meine, es ist ja auch eine musikalische Reise und alles, was einem eben zum aktuellen Stand gebracht hat, ist ja auch immer nötig gewesen. Aber ja.
Du hast ja vorhin gesagt, es haben viele Leute sich jetzt irgendwie auch gemeldet in dem Zuge oder so. Gab es denn da irgendwas, so eine ganz verrückte Redaktion oder so, so irgendwas, was so normalerweise gar nicht auf euch stoßen würde, weiß nicht, so die Bunte oder Promi Flash oder irgendwie so ein Krams?
Gab tatsächlich einiges, ja. Ich weiß immer nicht, wie man das so sagen. Also es sind tatsächlich, also erstens sind wir zum ersten Mal in der Bild-Zeitung gestanden, das war ein großes Highlight. Und das Lustige ist, was ich nicht verstanden habe, wir haben extrem viele Pressefotos. Also wir haben aktuelle Pressefotos, aber es gibt auch von den letzten Jahren, wir haben immer viele Fotos gemacht. Und tatsächlich hat die Bild ein Foto von uns benutzt, das wir auf Instagram gepostet haben. Zwar irgendwann zu Silvester oder Weihnachten rum. Und da waren wir zu Besuch bei meinen Eltern. Das ist im Wohnzimmer meiner Eltern. Und dieses Foto haben wir genommen im Wohnzimmer meiner Eltern. Ich meine, so sieht halt auch mein Wohnzimmer leider nicht aus, aber es ist halt auch so ein, keine Ahnung, als wäre es so ein Familienfoto oder so, wo wir 4 halt drauf sind und es war einfach so, weil wir halt gerade zu Hause waren bei meinen Eltern und dann haben wir halt gedacht, hey, wir machen jetzt Foto für Silvester oder was weiß ich und das war auch geil, weil meine Mama auch so, hey, unser Wohnzimmer ist in der Bild. Und dann war so, okay, wieso? Naja, auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. Dieser ganze ESC-Kosmos hat uns auf den Schirm gekickt oder von ganz, ganz vielen, also ich weiß ganz, ganz vielen, aber von einigen, ja, wenn man das so sagen, Stars oder halt bekannten Leuten, die dann aufmerksam auf uns geworden sind, sowohl Leute, die im öffentlichen bekannt sind, als auch Leute hinter den Kulissen, die auf uns aufmerksam geworden sind, weil sie halt den Song, dass sie halt das mitbekommen haben, hey, Pop-Punk beim ESC, und haben es dann reingezogen und haben es gefeiert. Und das ist ganz mega schön. Und tatsächlich, ja, gab es echt so ein paar, also es gab zum Beispiel auch eine Band, bei der uns alle Member gefolgt sind und dann so ein bisschen auf uns, wo wir sagten so, wow, geil. Die, das glaube ich, also ich, wie gesagt, ich bin Name-Dropping immer so ein bisschen Panne und das will ich auch nicht. Die dürfen ja
alles gut
jedem folgen, ohne dass sie gleich erwähnt werden. Aber das fand ich halt cool, weil ich mir dachte, krass, das ist schon eine riesige Band und auch die gab es ja während meiner Jugend auch schon und dachte mir so, das fand ich immer geil und oder kann ich meine auch so, aber es gab da auch so Leute aus dem Umfeld, so TV-Stars, also so Leute, die dann so beim Dschungelcamp oder so dabei waren, die dann uns gefolgt haben, wo wir auch sagen, so voll geil, so dass wir irgendwie auf den Schirm von den Leuten kommen. Also ich habe da immer großen Respekt, wenn davor, dass dann so Leute herkommen und denken, hey, finde ich gut. Also da gab sich auf jeden Fall einiges, was wir uns so nicht gedacht haben, dass wir da dann auf dem Schirm von so vielen coolen Leuten sind. Ja.
Also in der Hinsicht hat sich das bis hierhin auf jeden Fall schon mal gelohnt, kann man sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich ist es so, dass wir haben uns natürlich davon versprochen, dass es ein, also kann man ja auch so sagen, dass es ein einfach so ein bisschen so ein kleines Sprungbrett wird für uns. Und klar, was aber dann schon allein vor dem Announcement nur das announced wurde, dass wir dabei sind, was allein das schon ausgelöst hat, war völlig krass. Also unsere Zahlen sind voll in die Höhe geschossen auf den Social, Spotify, überall. Wie gesagt, hat uns auf den Schirm auf den, wie sagt man eigentlich, auf den Radar gebracht. Hat uns auf den Radar gekickt von ganz vielen wunderbaren Menschen, wo man sagt, okay, krass, dass die auf uns kommen, voll cool. Und das ist, also ich glaube, und ich denke mal, dass bei allen Acts auch so war, oder weiß ich nicht, aber gehe ich davon aus. Und ich glaube, dass jeder Act, der da irgendwie dabei ist, auch jetzt schon definitiv gewonnen hat. Also wir haben so viel Aufmerksamkeit mitgenommen und so viele neue FollowerInnen. Das haben wir gleich, also es war so krass, weil wir bauen das Ganze ja schon ganz lange auf und in den letzten zwei Jahren haben wir ungefähr genauso viel geschafft wie an einem Tag im Januar, als das Announcement war. Es war richtig crazy, aber auch cool.
One day in January.
Ja, genau. Wenn du mir, Mike, wenn du mir gerade mal die Frage erlaubst und ja, an Jules die Frage erlässt, letztes Jahr war ja groß Tamtam, sage ich jetzt einfach mal, zumindest in unserer Szene, aufgrund halt ganz klar Electric Callboys, Bewerbung für den Vorentscheid für den ESC. Und ich persönlich habe halt den ESC immer als eine sehr reine Pop-Veranstaltung in Erinnerung. Das war so, also ne, man nimmt jetzt diese Ausnahmen wie Lordi zum Beispiel schon mal gerne hin. Aber hättet ihr selber euch vor Electric Callboy vielleicht getraut, euch zu bewerben? Also waren die so ein Türöffner von wegen, okay, vielleicht können wir es mit Rock oder mit irgendwas Rockigem dann doch wieder probieren? Oder war das für euch gar kein Faktor, den ihr jetzt irgendwie...
Nee, wir hätten uns tatsächlich vor diesem Jahr nie getraut, uns zu bewerben. Also tatsächlich war es so, dass wir früher als musikbegeisterte Personen waren wir immer, haben wir den ESC, das war einfach so, das sage ich immer gern, die Europameisterschaft der Musik. Und das hat man also weil wir halt nie große Fußballfans waren, aber da haben wir uns dann auch mit der Family immer so, seit wir klein waren, versammelt und haben den dann angeguckt. Und ich weiß auch so richtig, das ESC... Fieber oder im Endeffekt, wie ich mich so richtig angefangen habe, dafür zu interessieren, war da mit der Band Manga, damals 2010, glaube ich. Weil die waren
Jules, mega, du bist der Einzige, den ich bis jetzt getroffen habe, der sich daran erinnert, an diese Band.
Die waren
übelst geil. Ich feiere die so unglaublich. Ja, ich habe die so dick reingezogen danach. Ja. So, die kennt kein Schwein mehr, die hat niemand mehr auf dem Schirm. Endlich habe ich jemanden getroffen.
Die fand ich richtig gut und ich glaube, dass ich sogar für die gevotet habe und damals,
ja, ich auch, ich
13 war oder so, und naja, auf jeden Fall, da dachte ich mir so, nice, und dann habe ich weiterverfolgt und dann war es halt so, dass es dann irgendwie auch, weil halt die, es gab ja schon Ausnahmen auch so im Rockbereich, immer wieder auf jeden Fall, aber auch so vor allem, weil auch bezüglich dem, dass man halt in Deutschland wohnt und Deutschland halt immer so crazy Radiopopig dann immer mehr wurde und auch so, auch nichts gegen Radiopop, wie gesagt, ich liebe auch Radiopop, aber es war dann immer so auch so, ja, okay, ich will jetzt auch kein Dissen, aber es war einfach für mich nicht so interessant irgendwie, also es waren trotzdem alles geile Songs und auch letztes Jahr ein geiler Song, so, aber es war halt nie was, wo ich mir dachte, so, boah, das würde ich mir jetzt 15 Stunden im Auto durchgehend ballern wie Fallout vor den neuen Song, aber und dann habe ich so ein bisschen über die Jahre einfach das Interesse verloren und dann kam die großartige Band Måneskin, wo ich mir die dann angeguckt habe und mir einfach nur dachte so, WTF. Und das ist tatsächlich auch einer der Live-Auftritte quasi, die ich mir online in den letzten paar Monaten, nach letztes Jahr, glaube ich, am allermeisten angeguckt habe auf YouTube, weil ich mir denke, fuck, das ist so nice. Einfach auch diese Art, wie die auf der Bühne sind und einfach auch der Sänger, was der für eine Attitude hat und allgemein. Und dann bin ich halt großer Måneskin-Fan geworden. Ist immer so blöd, diesen Namen auszusprechen. Man sagt ja, glaube ich, Måneskin, weil es ja eigentlich dänisch ist. Für Mondschein, glaube ich, steht das. Ich bin schon geblamed worden in TikTok, weil ich den Namen immer falsch ausspreche. Ich habe immer ganz gesagt Måneskin, weil ich mir dachte, das ist so heiß halt. Aber es ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall. Und die waren dann auch so, die das ganze Ding wieder interessant gemacht haben. Dann war das natürlich auch mit Electric Callboy. Und ich habe es dann schon mitbekommen. Und dann war ich so, boah, ey, ist eigentlich voll Panne. Also einerseits ist natürlich so, dass Electric Callboy den ESC überhaupt nicht braucht und nicht gebraucht hat. Die sind, also keine Ahnung, die haben ihren Weg gefunden und die sind so durch die Decke, also die waren ja Forge und riesig, aber jetzt mit dem neuen Zeug sind die so international durch die Decke und ich gönn's der Band wirklich von Herzen, weil die, glaube ich, einer dieser deutschen härteren Bands sind, glaube ich, die einfach ultra krass für das arbeiten, was sie macht. Ich meine, ich glaube, macht dich sogar der Daniel noch immer so die Produktion und so auch. Das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall, oder die macht ja auch, macht einer von diesen Shiloh-Brüdern macht auch die Videos und so, glaube ich, also von dem
anderen. Das kann sein, das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall, immer was ich da verfolgt habe, habe ich ja einfach eines gemerkt, ob man jetzt jeden Song von denen feiert oder nicht, aber dass die einfach wirklich, wirklich hart arbeiten dafür und deswegen, manchmal ist es wirklich so, hard work pays off und bei denen gönne ich es und umso geiler eigentlich, dass die beim ESC nicht dabei waren, weil die jetzt so durch die Decke geschossen sind und da können sie dich alleine selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das waren wirklich nur wir und nicht irgendwie eine Plattform wie der ESC, deswegen, und das war natürlich so ein bisschen Panne, dass die das nicht machen durften. Und dann war es tatsächlich so, dass diese ganze, um den Bogen zurückzuspannen, diese ganze ESC-Nummer bei uns war eigentlich so ein bisschen Zufall. Also wir haben auch nicht geplant, dass wir da mitmachen oder sonst was. Das war eigentlich, und der Song gab es auch vorher. Also den haben wir im August, September oder so geschrieben und dann kurz nach aufgenommen. Und dann war es eigentlich so, dass wir Snippets davon auf TikTok, was wir uns so, unsere Main-Plattform ist, gepostet haben. Und da ging der einfach schon relativ gut, also so ein bisschen so im kleinen Rahmen viral. Und der Song war aber auch noch gar nicht fertig zu der Zeit, was witzig war. Und dann waren die Leute schon mega pissig und waren so, hey, oh, ich kann es nicht mehr hören, immer dieselben zwei Zeilen, release doch den Song endlich. Und wir waren so, boah, der Song, den gibt's doch gar nicht. Ich dachte mir einfach nur so, hey,
das war ja geil. Aber so macht man das heute doch, oder?
Ich war einfach, der Part stand in der Demo und das fand ich voll gut. Und dann postet man ja so, das ist ja geil, wenn man so auch so self-made ist, weil wir auch kein Label oder so haben, dass man dann einfach mit seiner Musik auch alles machen darf, was man, keiner sagt, ihr dürft es nicht posten. Und dann denke ich so denke ich mal einfach so, hey, ist doch geil, wenn man mal so hier und da ein paar Snippets von Songs postet, weil dann kann man gleich gucken, ist das Gefühl, die Fans das überhaupt, oder sagen die, boah, ist scheiße, ich meine, am Ende des Tages macht man ja eh immer noch als Artist, ist man ja irgendwie integer und macht das, was man Bock drauf hat, aber grundsätzlich ist es immer geil, auch die Fans ein bisschen einzuziehen, gerade wenn man so self-made quasi ist. Und dann ging der halt irgendwie da schon relativ steil und dann haben wir den natürlich so schnell es ging irgendwie fertig gemacht. Also der Grundsong stand ja auch. Es war nur so, dass du musst ja da, passieren ja viele Dinge, da muss ja, ich meine, du weißt eh, wenn du in Bands gespielt hast, da muss dann auch alles irgendwie perfektioniert werden, noch dann die Lead-Gitarren irgendwie ordentlich gemacht werden, dann gemischt werden, gemastert werden. Und es ist ja auch nicht sowas, dass es dann auf zwei Tage geht. Das dauert einfach ein paar Wochen. Haben wir dann gemacht, haben wir das Release-Datum geplant auf irgendwann Ende November und war dann alles schon in war dann schon alles fest und dann haben wir der Manu, unser Gitarrist und unser Drummer, der Matzen, beide separat voneinander dieses Eurovision.de-Video auf TikTok geschickt, bei dem die ihnen gesagt haben, hey, man darf sich dieses Jahr bewerben für den Eurovision, egal welche Genre. Also dieses Mal gibt es keine Genregrenze, gar keine und man kann es über den Hashtag unser Lied für Liverpool machen. Und ich habe da so ein bisschen drüber geschlafen, dachte mir so, hey, wir releasen noch einen Song, so whatever, postest halt mal und schaust halt, was einfach so passiert. Also es war auch erstmal so halb ernst, also ich dachte mir, es wäre so cool, aber so halb ernst gemeint, so im Sinne von, pff, das wird eh nichts. Und dann war es so, dass ich dann ein Video gepostet habe mit so einer, wie ich das immer mache, so einer cheesy Catchphrase, die natürlich auf gar, unter gar keinen Umständen wahr ist, aber halt so ein bisschen die Leute irgendwie an der Stange hält. Habe ich dann geschrieben, hey, also was heißt wahr ist, aber ich habe halt irgendwie, also ich nutze ja immer so schamlos unseren Manager aus und es gibt schon ganz viele Leute, die denken, die entweder denken, dass dieser Manager gar nicht existiert, das ist falsch, er existiert, sein Name ist Daniel, aber er ist eigentlich ein sehr, sehr korrekter und sehr, sehr netter Typ und er würde uns niemals so zu irgendwas zwingen. Ich mache das nur mehr gern, weil ich es lustig finde, da missbrauche ich immer seinen guten Namen. Auf jeden Fall habe ich halt geschrieben, wenn diese TikTok 10.000 Likes bekommt oder so, dann bewerben wir uns beim ESC oder dann lässt es unser Manager zu, unser Manager sagt, wir dürfen uns beim ESC bewerben, wenn dieses Video 10.000 Likes bekommt. Smart. Irgendwie sowas in der Art halt. Also so ein Catchphrase, dass die Leute halt dranbleiben. Das muss man ja machen. Wir finden es ja auch immer witzig, sowas zu machen. Auch wenn sich da auch ganz viele drüber, mit MusikerInnen immer über uns beschweren, dass wir so nervig sind. Aber da habe ich auch noch eine kleine Story. Aber auf jeden Fall ist es im Endeffekt so, dass es dann in wenigen Tagen halt plötzlich irgendwie 34, 35.000 Likes bekommen. Und krass. Erstens war es dann einfach so, dass wir uns gedacht haben, okay, aus der Nummer kommen wir eh nicht mehr raus. Jetzt müssen wir uns halt bewerben, wie wack wäre es, wenn nicht. Und weil dann wäre es ja wirklich alles gelogen. Das ist so, wir stehen zumindest zu unserem Wort. Und und zweitens war es dann auch einfach so, dass wir uns halt super krass gepusht und geehrt auch gefühlt haben, dass so viele Leute sich das vorstellen können und auch Pop-Punk halt einfach und auch dieser Song, dass der halt einfach so einen Anklang so schnell gefunden hat und dass das so viele Leute einfach beim ESC sehen wollen. Das war natürlich ein mega Ansporn für uns und wir waren super, super krass dankbar dafür und wir dachten uns so, hey, okay, wir dachten uns so, Pop-Punk beim ESC, auch es gab es ja nur ein, zwei Mal oder einmal und das war dann auch im Halb- oder Semi, es ist das gleiche Halb- oder Semi, im Halb- oder Viertelfinale von Andorra oder so. Und das war so, der Song war jetzt nicht so geil, muss ich ehrlich zugeben. Aber keine Ahnung. Und dann war es so, lass da einfach mal bewerben, ist doch egal. Und dann mal schauen, ob was wird. Und selbst da haben wir jetzt noch nicht die größten Hoffnungen gehabt, dass es wirklich was wird. Aber irgendwann kam dann ein Anruf und dann wurde alles immer so ein bisschen realer. Und dann, was seitdem passiert ist, ist auch so alles sehr wild. Also, wir werden auch oft in Interviews gefragt, hey, wie erleben wir die Zeit? Haben wir irgendwie schon Angst? Haben wir schon irgendwie steigt die Nervosität oder so? Und tatsächlich ist es einfach so, dass alles seit dem Moment, als wir wussten, dass wir dabei sind, ging alles so Schlag auf Schlag hier, da, das ist ja einfach, wie ich vorher schon mal hinter den Kulissen vor dem Gespräch erwähnt hatte, ist einfach ganz, ganz viel PR-Arbeit, ganz, ganz viel Planung, ganz, ganz viel Meetings. Da steckt so viel Arbeit dahinter, hinter diesem einen Format, dass, keine Ahnung, plötzlich war auch gar keine Zeit mehr, sich irgendwelche Gedanken zu machen. Und dann war es einfach so, okay, let's ride with it. So, jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Deswegen,
Was ich tatsächlich, und ich spreche jetzt mal einfach aus Musikjournalisten-Sicht, bei euch echt cool finde, ich habe diesen einen Artikel für Morcore geschrieben, wo ich Lord of the Lost sind ja noch mit dabei als Glam-Metal-Band. Ihr und es gab ja noch From Fall to Spring, die in dem TikTok-Voting drin waren. Und mir wurde zugetragen, so von wegen, es gibt da Bands, die wären relevant für uns. Und dann habe ich den Artikel darüber geschrieben, der übrigens auch sehr, sehr gut geklickt wurde, was mich dann auch gefreut hat.
Cool.
Und danach, also wie gesagt, danach habe ich mich halt auch wirklich erstmal so richtig mit euch beschäftigt und ich habe immer so das, ich bin halt großer ESC-Fan und freue mich natürlich auch immer, wenn es halt zumindest mal eine Gitarre zumindest auf der Bühne steht, so meistens wird die noch nicht mal richtig angeschlossen und benutzt, aber es ist zumindest ein Zeichen von, okay, es gibt dieses Instrument zumindest und man hat es ja leider dann doch so, gerade bei solchen Shows irgendwie, dass man dann irgendwie sowas, als wenn es inszeniert wäre, so, wir inszenieren jetzt eine Punkband, wir inszenieren jetzt eine Rockband oder so. Und das finde ich dann irgendwie immer schade. Aber ich fand bei euch halt direkt cool, dass ihr dann einfach auch ein Feature mit Kellen Quinn habt, dass ihr irgendwie ein Feature mit dem Christoph von Emil Bulls habt und so und auch eure Songs auch so echt cool sind, wo ich dann das Gefühl hatte und jetzt auch nach unserem Gespräch hier, das sind halt Leute auch, die irgendwie, also es sind so Leute von uns, sage ich jetzt mal so, ja, ganz klar, blöd, ne? Ohne dir jetzt zu sehr den Bauch zu pinseln, ne? Aber dass man halt so, okay, das ist halt wirklich eine echte Band. Ich meine, ihr geht jetzt auch im April, glaube ich, noch auf Tour, ne?
Genau,
April oder im April, Mai oder so.
Genau, beides.
Genau. Ja. So, also man, da hat man halt das Gefühl, okay, das ist halt auch eine Band, die wirklich, die macht das auch, weil die da Bock drauf hat und nicht. Und jetzt erlaube ich mir auch die Spitze, wie vielleicht irgendein Schlagersänger, der da jetzt irgendwie rumhüpft und irgendeinen komischen Text dann irgendwie, der kein Text ist oder was auch immer, dann zusammengeschustert hat und damit dann halt irgendwie an den Start geht. Und am Ende des Tages ist es eigentlich Jacke wie Hose, ob es halt funktioniert oder nicht, weil deswegen finde ich das sehr schön, dass ihr da irgendwie auch am Stisse seid und drück euch deswegen halt auch irgendwie voll die Daumen, weil ich das sehr begrüßen würde.
So mein Ihr wirkt real, ihr wirkt organisch quasi. Das ist einfach, ihr seid aus dieser Szene geboren so ein bisschen und das, glaube ich, kauft man euch, was heißt abkaufen. Ihr lebt das einfach und das ist das Schöne, dass man sowas mal beim ESC hat.
Ja, ja.
Man fühlt sich würdig vertreten.
Es ist ja auch so, also wir sind ja auch immer noch, auch wenn es musikalisch immer poppiger wird, aber wir sind ja auch trotzdem privat einfach noch Teil der Szene. Es ist einfach immer schon die Szene, in der wir irgendwie aktiv waren, irgendwie. Es ist auch so, tatsächlich ist so witzig, die Quellen meiner Informationen oder die Magazine, die ich lese, sind immer, oder die Websites sind immer noch die gleichen. Also zum Beispiel Warcore lese ich es, lesen nennen oder
scrolling
ein bisschen drüber. Es sind so die Webseiten. Zum Beispiel Fuse Magazine ist auch sowas, was ich als Kind weil es war halt immer bei diesen, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, war immer bei Empiricon-Bestellungen dabei. Und deswegen habe ich immer, seit ich dazu mal Fuse Magazine gelesen. Und die ist dann so geil, weil eigentlich ist natürlich jetzt nicht das größte Magazin aller Zeiten, aber da fühle ich mich dann immer so doppelt geehrt, wenn man dann im Fuse Magazine irgendwie so ein Feature hat. Und die präsentieren ja auch, die Tour haben auch schon die letzte präsentiert. Und das ist immer noch so ein bisschen cooler, auch wenn ich zum Beispiel mega nice finde, wenn jetzt sowas wie Bayern 3 über irgendwie 3-4 Interviews mir das macht, ist natürlich auch super geil, aber sowas ist dann immer so geil, weil ich mir denke so, boah, jetzt gibt es vielleicht irgendwo einen anderen 12-jährigen Julian, der das jetzt liest und dann sind wir drin. Und das ist dann ich, aber quasi jünger. Und das finde ich immer ganz, und das finde ich aber auch wichtig. Ich finde es immer so, keine Ahnung, also allgemein so auch so ein bisschen die Wurzeln, egal was man auch musikalisch macht, finde ich immer sehr cool, wenn es auch Leute behalten und einfach auch wissen, wo die herkommen. Wir haben ja auch schon mit anderen Bands gesprochen, wo es dann echt so ist, die dann halt auch, keine Ahnung, irgendwie gar nichts mehr am Schirm haben. Und auch, ich meine, ich höre jetzt auch viele Bands, wie gesagt, wie Bird Tomorrow nicht mehr oder so, was ja auch nicht schlimm ist, aber zumindest gibt es halt einfach Dinge, die interessieren mich noch. Und also auch No Offense an alle, die da wirklich dann komplett raus sind. Aber ich finde immer so, wenn man jetzt so sich so in einem musikalischen Umfeld bewegt, ist es auch immer geil, einfach zu wissen, was so ein bisschen passiert. So, zumindest. Ja.
Ich glaube auch, dass unsere Base, so die diese Zielgruppe da vielleicht sogar noch ein bisschen kritischer ist. Also ich kann komplett nachvollziehen, was du damit meinst, dass halt, wenn so ein Mac wie Fuse dann die Tour dann irgendwie präsentiert, dass das dann nochmal so die Bestätigung dafür ist, dass man da irgendwie auch angekommen ist oder immer noch am Start ist oder so. Also den Punkt verstehe ich total. Ihr habt euch auf Insta so ein bisschen selbst verarscht mit so Memes. Das fand ich ganz interessant, weil die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Nehmen wir mal an, ihr schafft das jetzt. Ihr kommt jetzt in dem Vorentscheid weiter und ihr seid dann am Start. Habt ihr denn da Bammel vor, dass ihr letztendlich dann vielleicht doch mies abschneidet und dann auch, sag's jetzt mal, die nächste Lachnummer der Nation werden könnte? Ist das etwas, was bei euch passiert im Kopf oder eher nicht?
Nee, gar nicht. Wäre uns auch voll egal. Also wirklich, es könnte uns nicht egaler sein. Also tatsächlich ist es so, dass wir beim Vorentscheid, sind wir schon bammeln, weil natürlich wirklich beim Eurovision dabei sein, will man dann irgendwie schon und uns, ich sage jetzt mal, die diesjährigen KonkurrentInnen sind halt schon stark und ich meine, sowas wie Lorda Verlost ist natürlich auch tausendmal bekannter als wir. Das heißt, die haben auch wahrscheinlich viel mehr Leute, die für sie anrufen. Muss man einfach auch zugeben. Und ich meine, gut, der nicht zu nennende Schlagersänger wird wahrscheinlich die meisten TeilnehmerInnen Voting. Wird der da gewinnen? Leider, da gehe ich mal davon aus, weil den kennen ja noch mehr. Aber deswegen, da haben wir so ein bisschen Bammel, dass wir natürlich dass wir es da nicht durchschaffen, weil es einfach wirklich stark ist. Wenn wir es wirklich zum Eurovision schaffen würden und da schlecht abschneiden, wäre es uns völlig egal. Weil wir wären ja, weil man, ich finde, man gewinnt einfach, dass wir dabei sind. Und ich meine, das sehen, uns wurde gesagt, ich glaube, das sehen über 200 Millionen Leute beim Eurovision selbst zu. Im deutschen Fernsehen sind es auch schon mega viel, ich glaube auch schon so 4-5 Millionen. Und das ist dann so, keine Ahnung, wenn du das, was du machst, gut machst und du schneidest dann halt ab, was den Leuten, die sowas nicht feiern, nicht gefällt, dann ist es auch egal. Und vor allem, ich weiß es auch von Künstlern, die Jahre dabei waren, die nicht gut abgeschnitten haben, dass es dann trotzdem der größte Tour-Push, der größte Karriere-Pusher ever war. Mhm. Ich meine so, Malik Harris war ja letztes Jahr wurde der eigentlich Letzter oder Vorletzter? Ich weiß es gar nicht.
Ich glaube, er wurde Letzter sogar.
Das war schon sehr schlecht abgeschnitten. Ja,
ich glaube, er wurde Letzter sogar.
Es war auf jeden Fall ganz unten und ich glaube, bei dem war das Beste, dieser Eurovision, das Beste, was seiner Karriere passieren konnte. Bei dem läuft es ja trotzdem mega. So, und ob uns jetzt deswegen jemand mehr oder weniger ernst nimmt, ich glaube, wir sind, jeder, der uns kennt und zumindest unsere Social Media Plattformen verfolgt, weiß, dass wir uns selber nur so bis zu einem gewissen Grad ernst nehmen. Und deswegen machen wir auch die Memes, weil wir es halt lustig finden. Und ich finde es auch immer super Partner, wenn Bands sich einfach viel zu ernst nehmen. Ich finde es genauso bei so Interviews, auch so was den Eurovision angeht, so es gibt ja auch, oder allgemein, es gibt ja immer so ganz viele Bands, die dann so super, super, kann ja schon fast irgendwie poetisch und super real, also nicht real, aber so super streng sind und so wow und ja. Und ich denke mir immer nur so, ist so geil, weil wir auch so viele Nachrichten bekommen haben, dass wir bei diesen Bewerbungsgesprächs-Interviews, dass es so lustig ist, weil alle geben sich so Mühe, so serious zu sein, so gefühlt jetzt auch nicht alle, aber ein paar halt, und bei uns ist so, wir labern einfach, wie wir es halt immer machen, einfach 3 Minuten lang nur Blödsinn und das ist halt weil, keine Ahnung, ich finde, wir machen halt auch eine Art von Musik, so Pop-Punk und auch so die Emo-Richtung, ich fand es immer cool, ich habe mir so gern irgendwie Behind-the-Scenes-Dinge, also bei Fallout genauso, gibt es ja auch so ein Behind-the-Scenes mit Pete Wentz und so. Mhm. Ich finde es einfach immer cool, weil jeder ist doch einfach nur irgendwie am Ende des Tages irgendwie ein Mensch und ist doch einfach, man darf sich nie zu ernst nehmen. Wie gesagt, wenn es Leute Panne finden und das tun, also uns, also ob das jetzt wegen dem Eurovision ist oder allgemein wegen TikTok, es tun auf jeden Fall Leute, und es sind auch nicht immer wenig. Es sind natürlich glücklicherweise immer viel mehr, die es gut finden, aber es gibt ganz, ganz viele, es gibt auch viele Leute, die mich einfach super scheiße finden und denen ich super Gas auf. Ich habe irgendwann schickt mir mein Kumpel so einen Livestream, so einen Stream auf Twitch von so einer Streamerin, keine Ahnung, was die genau macht, aber da habe ich mal angeguckt und hat den Stream erwähnt und da haben auch echt viele Leute zugeguckt, das fand ich ganz gut, weil eigentlich war es so halb Werbung, aber die meinte auch so, ja, findet Musik gut, aber sie hat es jetzt geblockt, weil wir nerven einfach nur. Also ja, alright. Aber finde ich witzig, ich reagiere tatsächlich ja auch immer wieder, habe ich jetzt auch auf TikTok vor kurzem gemacht, auf so die besten Hate-Kommentare. Weil ich auch immer.
Muss man auch machen.
Ja, mich stört das tatsächlich auch gar nicht, weil es für mich ist, früher wäre es anders gewesen. Also ich glaube, mit 17, 18, wenn jemand, da weiß noch, dass wir einmal ein schlechtes Review bekommen haben und ich bin 2 Wochen lang nicht mehr klargekommen, aber mittlerweile ist es so, wir haben einfach keine Ahnung. Ich glaube, wir haben so, wir sind so am Anfang und haben so eine kleine Base, die das gut finden, was wir machen und die das halt fühlen und verstehen, und wenn es wer nicht gut findet, ist ja völlig in Ordnung. Ich finde auch nicht alles gut.
Ja, eben. So ist es auch. Bevor wir haben ja jetzt schon sehr viel von deiner Zeit tatsächlich gestohlen, und du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, du hast dein Handy extra auf Do Not Disturb gepackt, bevor das jetzt am Platzen ist, weil niemand durchkommt oder so. Ich habe aber noch eine ganz kleine Frage, weil mir das aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob du mir das beantworten kannst oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass Pop-Punk oder sagen wir mal, ja doch schon Pop-Punk oder Easycore oder so, im Süden der Republik irgendwie überproportional präsent ist. Also ich weiß nicht, ob du die Bands kennst, so, aber so Sachen wie Attic Stories, die kommen aus Karlsruhe, City Kids Feel the Beat aus Ulm, Cadet Carter München, Grizzly aus Karlsruhe. Ich habe irgendwie das Gefühl, so bei euch da unten, da geht so voll viel Pop-Punk oder die Punk-Action ab. Hast du da irgendwie geht dir das genauso vom Feeling her oder hast du da eine Erklärung für?
Ehrlicherweise habe ich so örtlich noch nie drüber nachgedacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also die Story, die du genannt hast, kennen wir natürlich alle und sind tatsächlich auch mit allen befreundet. Also ach cool. Ich meine, genau, also Grizzly kennen wir schon ganz, ganz lange. Die kennen wir von der Emil Bulls Tour damals noch. Attic Stories haben schon Support bei uns gemacht. Kade Carter, mit dem haben wir auch schon gemeinsam gespielt. Ich glaube sogar 2-mal. Und was war noch dabei?
City Kids Feel the Beat.
Genau, mit denen haben wir erst im Dezember zusammen gespielt. Da durften wir bei deren Hometown-Show quasi Special Guest oder Support halt sein. Das haben die uns eingeladen, das war sehr nett. Ja, wobei die Bubble natürlich trotzdem sehr klein ist. Also ich meine, es sind jetzt so 5, 6 Bands, aber es ist so wirklich viele Bands gibt es als, also es gibt halt so die üblichen Verdächtigen, ja. Aber so viele passiert da jetzt auch nicht. Also es ist nicht so, dass da jetzt die große Pop-Punk-Bandwelle kommt, aber dass es mehr im Süden ist, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ich glaube, also das ist so eine Theorie von mir, dass sowas wie Pop-Punk oder Emo ist so ein bisschen so ein Ding, was eher so aus ländlicheren Bereichen oft, glaube ich, hervorgeht, weil ich das Gefühl habe, dass so in so Großstädte, gerade wie so Berlin, ist einfach auch viel, oder auch der Zugang zu zum Beispiel elektronischer Musik und zu anderen Subgenres ist einfach ganz, ganz viel da. Und das ist auch, ja, ich würde es behaupten, dass, also, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass in so einer Stadt wie Berlin auch Elektro und alle Subgenres davon einfach auch viel populärer sind als alles andere.
Ja, ja.
Und bei uns war es halt immer so, keine Ahnung, Rock war, also es ist ja so Rock ist halt so ein Landding oft auch. Und da ist halt so der Zugang. Und da gibt es auch noch die alten Rocker-Bars, wo dann die ganzen Motorradfahrer sind. Und dann hat man so den ganzen hat man so den Zugang vielleicht, nee, keine Ahnung, aber wir sind ja aufgewachsen, wir wohnen ja in Passau, aber sind aufgewachsen so 30 Kilometer entfernt von Passau und kommen alle eigentlich so aus kleinen Orten und Dörfern und da gab es aber halt gar nichts. Also da hat man sich irgendwie dann in Musik und in das Musikspielen reingeworfen und dann ist es halt oft so, dass natürlich diese selbstgemachte Musik, weil man die auch spielen will und so, ist, glaube ich, da oft einfach der Zugang anders. Keine Ahnung, aber I don't know.
Vielleicht scheint bei euch auch einfach zu, also mehr die Sonne als vielleicht hier bei mir in der nördlicheren Ecke. Ich sitze hier gerade in Hannover, hier hat es den ganzen Tag geregnet. Das war sehr, sehr traurig.
Ja, stimmt, aber eigentlich gibt es echt, fällt es auch nichts ein. So richtig, was so aus der Ecke kommt, was irgendwie im Pop-Punk
ist. Also wir haben den Hansel von Shoreline. Ich weiß nicht, ob du Shoreline kennst.
Ist es diese Band, die jetzt mit Ding auf Tour ist, mit Boss Männer?
Genau, die sind das, richtig.
Kannte ich bis vor kurzem nicht. Ich habe nur gesehen, dass die Support für Boss Männer machen dürfen und dachte mir nur so, diese Schweine. Aber also positiv gemeint. Und dann habe ich mir angehört, finde ich richtig gut. Also absolut verdient. Ja. Aber ich hätte natürlich auch gern Support für Boss Männer gemacht, aber wir wurden ja wieder nicht gefragt.
Aber ja, vielleicht ja Besseres zu tun.
Aber bin ich auch großer Fan. Ist auch so einer dieser New School Emo-Pop-Punk-Bands, die ich sehr, sehr krass feier. Also
ja, also den haben wir nämlich auch letztes Jahr, glaube ich, in der Sendung gehabt und mit ihm haben wir drüber gesprochen. Er meinte aber, aus seiner Sicht ist die Szene gar nicht mal so klein, weil ich auch gesagt habe, ach guck mal, so viele Emo- oder Punk-Bands, also so in der Richtung gibt's ja gar nicht in Deutschland. Aber ja, guck mal, jeder, wie er so seine Bubble wahrnimmt. Mhm. Ich finde das immer total spannend, gerade in der Ecke, so Metalcore- und Hardcore-Bands gibt's halt in Deutschland en masse, aber
ja,
gibt's so Hotspots, fernab davon. Ja. Ja.
Mhm, auf jeden Fall.
Dann haben wir es, glaube ich, bis auf unsere Spotify-Playlist.
Ganz wichtig.
Jules, ich lasse dir hier natürlich auch gerne nochmal den Vortritt. Ich hoffe, du hast 3 Songs parat, die du uns da zukommen lassen willst für.
Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist, Fakt, das haben wir haben jetzt gar nicht über das wichtigste Album aller Zeiten gesprochen für mich aktuell. Das ist nämlich das neue und die stehen sogar noch ein kleines Stückchen über Fall Boy, Pierce the Veil. Und die haben jetzt ein neues Album gedroppt. Und das ist einer meiner Lieblings, neben My Chemical Romance. Also My Chemical Romance ist wahrscheinlich 1 und 2 ist Pierce the Veil. 3 dann wahrscheinlich Fall Out Boy und 4 wahrscheinlich Sleeping with Sirens oder so vielleicht. Wobei es da, der 4. Platz ist schwierig. Aber auf jeden Fall, Pierce the Veil ist tatsächlich so eine Band. Boah, fuck, ey. Und auch das neue Album. Und da würde ich auf jeden Fall einen von dem neuen Album auf die Playlist hauen und boah, ich schwank so zwischen so 2 Nummern, aber ich glaube,
du darfst auch 4 nehmen, nimm 2 halt und dann packst du noch 2 andere dazu.
Wir wollen ja nicht dann sein. Würde ich Even When I'm Not With You nehmen und Emergency Contact, die beiden sind so. Wobei Flawless, ey, boah, ist echt schwer. Naja, sind halt, also ehrlicherweise sind halt alle wirklich, nee, aber ich würde die 2 Emergency Contact und Even When I'm Not With You nehmen, die fahren bei mir richtig rein. Jetzt ist natürlich die Frage, was ich noch nehme, weil nehme ich irgendwas, was auch so im Kontext steht. Wäre natürlich Sleeping with Sirens natürlich sowas.
Das ist der Struggle, den wir auch jede Folge haben, jede eigentlich Folge. Deswegen.
Also ist denn zum Beispiel Love from the Other Side, ist der schon drin bei euch? Sonst würde ich auch
anbieten. Den hätten wir schon drin,
ja. Den hätten wir schon drin, ja. Wenn wir drüber gesprochen haben.
Dann Ach so, ja, ein ganz, ganz großer Hit würde ich auch noch mit reinnehmen. Das ist einer meiner Lieblingssongs zur Zeit, ist von All Time Low, Sleepwalking. Ich finde All Time Low schon immer ziemlich geil und ich finde den ziemlich geil. Tatsächlich, also den würde ich theoretisch gerne mit reinnehmen. Was ich auch mega geil finde, aber den habt ihr wahrscheinlich, hoffe ich, für euch schon drin, ist natürlich ein Überhit, ist Just Pretend von Bad Omens. Ich weiß nicht, ob ihr den schon drin habt. Ansonsten würde ich dir...
Hatten wir safe mal, aber können wir trotzdem einfach reinpacken. Also passt, glaube ich, immer. Also nehmen wir mit rein. Ich glaube, damit machst du auch viele unserer HörerInnen glücklich.
Ja, aber das war halt auch so eine lustige Weise. Ich hatte Bad Omens schon immer so am Schirm, aber hatte irgendwie nie so wirklich, also den Zugang dazu. Also keine Ahnung, ich habe mir immer mal reingehört, dachte mir so, geil, mega gut produziert, dieser Sebastian oder wie der heißt, ein mega guter Sänger, auch live. Aber irgendwie hat es mich nie so richtig geflasht und dann war so dieses neue Album und ich war so, boah, was zum Teufel? Ist da los eigentlich? Ja. Und ich meine, ehrlicherweise gibt in der Folge auch recht alles sold out und was weiß ich und ich dachte mir einfach nur so, ja, absolut zu Recht, dieses Album ist, ich glaube, das ist einer dieser, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ist das, weißt du, so richtig Metalcore, also ist es ja eigentlich nicht eher so.
Es geht ja sehr in die Alternative-Metal-Richtung mittlerweile.
Ja, würde ich irgendwie so irgendwas im Alternative-Bereich, würde ich auch behaupten. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch ein Album wird, das so ein Klassiker werden wird, hoffe ich. Aber ich glaube, ich glaube, das wird so, wo man so wie bei Bring Me the Horizon, Sam Eternal oder was weiß ich, wo man so jetzt so dachte, okay, das war der, also bei mir war es so, das war der große Schub nochmal. Und ich glaube, das ist echt so, wo man wahrscheinlich 10, 20 Jahre zurückblickt und denkt so, boah, Bad Omens. Wie heißt es nochmal? Bei Death?
The Death of Peace of Mind.
Genau, ja. Komplizierter Titel, aber. Aber ja, dann würde ich den noch nehmen. Genau, weil dann.
Ja, sehr gerne.
Machen wir rein.
Dann finde ich super. Und das war auch echt so ein, auch zu dieser Refrain. Ich meine, der ging ja auch krass auf TikTok, aber ich glaube, den Song hat mir der Manu gezeigt oder unser Gitarrist und ich war auch so, was ist das für eine Band? WTF? Was ist das für eine Refrain? Ich war so, ich will auch sowas schreiben, weil, also, wo du so richtig, wo du den hörst, denkst du, was ist das für ein Meisterwerk, Alter?
Ja. Und das ist ja eigentlich aber so ging es, glaube ich, vielen. Ja. Also deswegen sind die jetzt auch so explodiert einfach. Das ist echt der Wahnsinn.
Ja, voll. Also, aber voll. Wirklich crazy. Also, ja. Gutes Album.
Lieber Lin, möchtest du weitermachen?
Ja, ich möchte weitermachen. Ja, also erstmal, das gerade ganz spontan noch gewechselt. Ich hatte mir eigentlich schon drei Songs rausgeholt, aber weil Jules einfach, Jules, ich bin dir so dankbar dafür, dass du Manga erwähnt hast. Es ist so schwierig, die Leute davon zu überzeugen. Und also ja, war mal so eine Band beim ESC, war ganz okay, Linkin Park, war so DJ bei, ist ganz cool. Nee, geile Band. Und ich finde das so cool, dass die halt auch so viele Songs auf Türkisch haben. Das gibt dem Ganzen so einen ganz eigenen Charme und so. Die hatten ja, ich glaube, kurz danach, also davor, glaube ich, vom ESC hatten noch einen Song rausgeholt, ich weiß es gar nicht mehr. Der hieß Fly to Stay Alive. Das ist, glaube ich, so mein absoluter Lieblingssong von denen. Und den würde ich als allererstes damit reinpacken in unsere Liste, weil den ich wirklich sehr, sehr viel gehört habe und gefeiert habe. Dann hatte ich mir rausgesucht, ich weiß nicht, du bist viel auf TikTok unterwegs, oder?
Kann man so sagen, ja.
Ja, okay. Also haben wir auch gemeinsam, ich bin auch sehr viel auf TikTok unterwegs. Ich weiß nicht, kennst du Kim Dracula? Sagt dir der Name irgendwas?
Boah, irgendwie sagt mir das was.
Also auch ein totales TikTok-Phänomen aus den USA. War früher mehr so in dieser Trap Metal Trap Dark Trap
Habe ich
mittlerweile so ein sehr krasser Marilyn Manson Vibe einfach. Also ich finde das irgendwie, die macht, also eher sie, ich weiß es tatsächlich gar nicht, ich will es gar nicht falsch auf jeden Fall die Person, super krasser Mix aus all ganz vielen Genres, der irgendwie teilweise zusammengewürfelt wirkt, so wie du eben meintest, wie eure ersten Sachen so geklungen haben, aber irgendwie passt es auch wieder und finde ich super interessant. Und da kam jetzt ein Song mit Jonathan Davis von Korn raus.
Oh, nice.
17 Thorns. Geiler Song. Der kann alles irgendwie und auch irgendwie wieder nicht. Und ich weiß es nicht. Ich
aber es lässt
mich einfach mit einem.
Ist eh geil, ja. wenn so auch Marilyn Manson mäßig mehr kommt, weil habe ich tatsächlich die Musik immer sehr, sehr krass gefeiert von ihm. Leider kann ich es immer schlechter hören, weil er einfach nicht die beste Person der Welt ist. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen untertrieben. Und das machen wir mit Dingen, machen wir so ein bisschen schwer. Habe ich es aber, also wie gesagt, war auch ein Artist, den ich also musikalisch immer sehr geliebt habe. Deswegen freue ich mich wenn da was Neues kommt, bei dem es hoffentlich privat nicht versaut. Bitte an alle Bands da draußen, benehmt euch. Ja, dann wir brauchen eure Musik länger.
Keine Ahnung. Und dann als letzten Song nehme ich noch eine, oh, die ist aber auch schon was, also ist nicht der aktuellste Auskopplung, aber die kam dann auf einmal wie so eine Bombe in, nach dem Jahreswechsel von Periphery. Kommt nämlich auch ein neues Album raus mit dem wunderbaren Titel Gender is not a Genre. Finde ich eigentlich ganz geil. Der Song Wildfire, cooler Song, irgendwie die Band auch super nahbar, ganz anders als sie sonst immer wirken, als diese Götter an den Gitarren und an ihren Instrumenten, sind die da irgendwie viel roher, viel authentischer und der hat mir gut gefallen und den packe ich euch auch noch mit rein in die Playlist, genau. Und Mike jetzt noch.
Geil. Ich starte mit The Used, Take It Away. Habe ich auf der Emo-Party in Münster gespielt. Mal so komplett random und in dem Wissen, dass den 100 Pro kaum einer mehr kennen würde, hat super geil funktioniert. Hey, ja, hätte ich nicht gedacht. Also die Used, ne, wenn du so die Hits nimmst, klar, aber gerade auf so einer Party mit sehr vielen Leuten, die dann halt Emo erstmal mit Misery Business oder so oder vielleicht halt Black Parade und so verbinden, dann kann sowas halt floppen. Aber der hat echt gut funktioniert, fand ich schön. Ist auch ein verdammt geiler Song. Dann Editors habe ich zuletzt relativ viel wieder gehört. Auch so eine Band, die man eigentlich viel zu selten hört, weil großartig. An Ant Has a Start. Mhm. Mega geiles Ding. Und ich höre im Büro sehr viel Hip-Hop und sehr viel im Moment Mac Miller und ich bin wieder mal auf den Song Objects in the Mirror gestoßen. Deswegen gibt es so eine kleine Wildcard an der Stelle. Und damit haben wir es. Jules, ey, das war richtig, richtig witzig. Ich hau jetzt einfach mal raus. Keine Ahnung, wenn ihr irgendwann nochmal Zeit habt, dann seid ihr oder du herzlich willkommen, das nochmal zu machen. Vielleicht auch einfach voll nach dem ganzen Trubel, wenn ihr Måneskin vom Thron gestoßen habt. Also quasi als the next big thing in Rock Music oder so. Wie auch immer. Also ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr da gut abschneiden werdet. Ich denke, unsere Community, Leute, wir zählen auf euch.
Ich hoffe, und, auch.
Ne? Und auch ey, für die Tour und was noch so drumherum ja passiert, auch alles Gute. Leute, checkt da mal bitte die Dates aus. Einfach mal die Socials von Lonely Spring abchecken.
Genau, wir sind ja auch. Lin,
hast du noch was zu sagen?
Wir sind ja auch in Hannover, deswegen, also ich weiß nicht, ob ihr beide aus Hannover seid, aber egal, wo ihr wohnt, könnt ihr auf jeden Fall gerne vorbei checken, wenn ihr wollt.
Das
wenn,
ist schon im Kalender stehend.
Nice. Genau, wenn ich weiß es tatsächlich gar nicht, ich habe mir gar nicht geguckt, wenn ihr irgendwie in die Kölner Richtung kommt, wäre ich auch am Start.
Düsseldorf sind wir, glaube ich
nicht. Ja, so. Passt, kriegen wir hin. Also ich wohne in Aachen, aber kriegen wir hin, okay. Denke ich mal. Cool.
Stark.
Ich hab dem nichts mehr hinzuzufügen, außer Jules hat noch gerne was zu sagen.
Du darfst das Schlusswort nehmen gerne.
Genau.
Oh Gott. Es ist so schlimm, weil ich das passiert eigentlich immer so Interviews, dass man noch das als Künstler noch das Schlusswort bekommt, aber ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Also mich hat es mega gefreut, dass ich dabei sein durfte. Ich bin ja nach wie vor irgendwie ein Szene-Kid und freue mich immer unglaublich über so Szene-Musik zu sprechen, weil sonst rede ich halt über so Musik nur immer mit meiner Band und irgendwann ist halt auch alles gesagt. Wenn man sich schon zum 10. Mal über das neue Pisswale-Album unterhalten will, dann hat halt auch jeder genug. Da kann man sich gar nichts Neues mehr schicken. So, hey, check mal aus, habe ich schon 10 Mal gehört. So, deswegen, nee, aber sehr cool und ich hoffe natürlich, dass wir über den ESC unter dieser ganzen Ding hinaus, dass da einfach, ja, also es läuft ja weiter, wir machen ja unser Ding und es kommt auf jeden Fall ganz, ganz viele neue Musik von uns und wir hoffen natürlich, dass das den Leuten gefällt und wir freuen uns einfach tatsächlich auch mega auf Konzerte, weil wir sind eine Liveband, haben als Liveband gestartet und uns war immer viel wichtiger live zu spielen, wie im Studio Dinge aufzunehmen und das hat natürlich die letzten Jahre so ein bisschen gefehlt, letztes Jahr ging es wieder los, das war schön und dieses Jahr geht's so richtig wieder los. Genau. Und deswegen, würde ich sagen, geht auf Konzerte, lasst das Ganze jetzt nach diesen wilden Jahren, lasst es wieder aufleben, ob das jetzt unser Konzert ist oder irgendein anderes. Aber ja, ich weiß nicht, was man noch so sagen soll.
Das passt schon, alles gut.
Stay true. Genau.
Leute, haut Feedback gerne in die Socials, Insta, Morkop Podcast, wisst ihr ja Bescheid. Ansonsten bleibt frisch, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao. Tschüssi.